redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit einem echten Wissenschaftler. Hier ist Florian Freistetter.
Und mit einem Holger Klein.
Quasi-Wissenschaftler. Genau. Guten Tag.
Hallo.
Dein neues Buch ist heute rausgekommen, habe ich mir sagen lassen. Eigentlich von dir habe ich mir das sagen lassen.
Genau.
Worum geht's?
Ich glaube, wir haben das schon mal erwähnt, aber das kann man nicht oft genug erwähnen. Es ist nur so ein Mini-Buch. Das ist zur Rosetta-Mission. Heute in einer Woche, also nächsten Mittwoch, wird der 12. November, wenn man das hört, wird das große Ereignis stattfinden, wo die Landeeinheit viele auf dem Kometen landen wird. Und quasi so als Vor-Event dazu, also zur Vorbereitung habe ich halt eben dieses Buch geschrieben, so ein E-Book um 92, wo man sich nochmal kurz, also es sind glaube ich so 70 Seiten oder sowas, wert als Buch glaube ich ungefähr, wo man sich halt nochmal kurz über die komplette Mission informieren kann. Also ich erzähle, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist, dass Kometen interessant sein können, was die Menschen...
Wie ist man denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass Kometen interessant sein können?
Naja, früher waren die Kometen ja die Dinger, vor denen die Menschen Angst gehabt haben. Also Kometen waren die bösen Vorzeichen, die Omen. Wenn ein Komet am Himmel ist, dann passiert irgendwas. Und das lag halt daran, dass, weil die halt sich scheinbar an keine Gesetze gehalten haben. Die Dinger sind irgendwie aufgetaucht, haben irgendwie fies ausgeschaut am Himmel und sind wieder verschwunden, weil normalerweise sind die Kometen nur ein paar Kilometer groß. Die würdest du ja nicht sehen. Aber du siehst sie, weil aus denen eben jede Menge Gas rauskommt, weil da Staub rauskommt, weil die eben aus dem großen Teil aus Eis bestehen. Und wenn die in die Nähe der Sonne kommen, dann verdampft es und der Komet kriegt diese große Staub- und Gashülle und den großen Schweif, der dann so komisch ausschaut. Und das hat die Menschheit lange irritiert, weil sie nicht wussten, was das für ein Zeug ist. Und als man dann mal gewusst hat, das hat dann so Mitte des letzten Jahrhunderts, als man dann rausgekriegt hat, woraus die wirklich bestehen, dann war es klar, dass die extrem interessante Ziele sein müssen, weil man eben dort nachschauen kann, wie das Material aussieht, aus dem alles entstanden ist. Und alles in dem Fall meine ich jetzt die Planeten und die vielleicht auch sogar das Leben auf den Planeten. Also die Kometen, die waren schon da, bevor es überhaupt noch Planeten gab.
Ja.
Die sind quasi das Material, aus dem die Planeten erst entstanden sind. Und in dem Planeten selbst, also das Material, das wir auf der Erde haben, das ist ja schon in den letzten 4,5 Milliarden Jahren jede Menge chemisch, geologisch, biologisch durchprozessiert worden. Also das ist nicht mehr original. Und wenn man wirklich das Originalmaterial untersuchen will, dann muss man sich eben zu den Kometen und zu den Asteroiden bewegen. Und bei den Kometen hat man auch das interessante Phänomen, dass da eben auch jede Menge Eis und Wasser drauf ist und jede Menge komplexe Moleküle, organische Moleküle. Und es gibt die nicht unbegründete These, dass das Leben selbst durch Kometeneinschläge auf die Erde gebracht wurde oder zumindest die Bausteine, aus denen das Leben entstanden ist. Es kann auch sein, dass vielleicht wirklich sogar irgendwelche Mikrolebewesen da sind, aber das ist dann eher, es geht dann schon in die Grenzbereiche. Aber dass quasi das Leben selbst, die komplexen Moleküle, aus denen es entstanden ist, dass die quasi im Weltall entstanden sind und dann durch Kometen auf die Erde gekommen sind, das ist eine recht nicht unplausible These und die kann man auch überprüfen, wenn man Kometen anschaut.
Warum brauche ich eigentlich diese These? Kann es sich nicht auch einfach so aus sich selbst heraus auf dem Planeten entwickelt haben?
Natürlich kann es das, ja, aber wenn das kann natürlich auch sein, aber wir wissen, dass es im Weltall überall komplexe Moleküle gibt. Also da gibt es in den ganzen Gaswolken, in den Molekülwolken, da ist jede Menge Zeugs, das wir kann man mit Radioteleskopen und so weiter kann man das nachweisen. Und wir haben auch irgendwie Meteoriten gefunden und da Moleküle nachgewiesen und schon ein paar Asteroiden untersucht und den Kram gefunden. Also wir wissen, dass das Zeug da draußen ist. Und wenn es dir rein nur darum geht, wie das Leben auf der Erde sich entwickelt hat, dann ist es ja, sagen wir mal, es macht keinen großen Unterschied, ob das Leben jetzt quasi direkt auf der Erde entstanden ist oder ob es von woanders die Bausteine daherkamen. Aber wenn es um die Frage geht, wie es mit Leben anderswo aussieht, dann ist es natürlich schon interessant, weil wenn das Zeug da draußen, die Bausteine da draußen überall rumliegen und dann von Kometen und Einschlägen überall verteilt wird, dann ist es eine ganz andere Sache, weil dann kannst du vielleicht auch irgendwie, die Kometen schlagen ja nicht nur auf der Erde ein, die schlagen auch auf den Jupitermonden ein, die schlagen auf Mars ein, auf Planeten bei anderen Sternen. Und wenn quasi die diese Lebensbausteine überall verteilen, dann ist das eine ganz andere Ausgangssituation, wenn du dich global oder nicht global, universal mit dem Leben beschäftigst.
Verstehe.
Und wie gesagt, über das schreibe ich in dem Buch eben auch und über die Mission selbst, warum die so lange braucht, warum die 10 Jahre rumfliegen muss, warum die ursprünglich zu einem anderen Kometen fliegen wollte und nicht konnte, was unterwegs alles schiefgegangen ist, was man unterwegs schon rausgefunden hat.
Ja, erzähl doch mal.
Nee, lest das Buch.
Ach komm.
Nee, ich erzähle lieber was nicht im Buch steht. Das Buch habe ich ja schon vor ein paar Wochen zu Ende geschrieben und bei der Mission passiert ja ständig immer was.
Ja.
Und zum Beispiel hat man jetzt kürzlich...
Aber ich habe keine Zeit, das Buch zu lesen. Was mache ich denn jetzt?
Ach, das teilt ja...
Dann gebe ich dir die 2,80 so und du erzählst es mir.
Genau, nur privat.
Sicher. Du bist einfach zu geschäftsfixiert.
Ja, nee, ich
aber ich verstehe das.
Also vor allem, wie gesagt, es ist ein Buch aus dieser neuen Hansa E-Book-Reihe. Wo ja. Nur, es ist kein Buch, wo du jetzt irgendwie kein 1000-Seiten-Wälzer, wo du Wochen lesen musst. Also das kannst du durchaus auch in ein paar Tagen durchlesen, je nach Lesegeschwindigkeit. Also da braucht man nicht so viel Zeit.
Aber ich habe nicht mal Zeit, so viel zu reden, wie ich gerne reden würde. Wie soll ich denn da lesen? Himmel.
Ja, aber wie gesagt, ich erzähle lieber was, ja. ich erzähl was vom Kometen, also muss ja nicht, gibt ja noch viel mehr zu erzählen. Also, das große Event, das ergeht, ist die Landung auf dem Kometen, ja. Also, bis jetzt ist ja die Raumsonde dorthin geflogen und dann ist sie im Sommer dann angekommen und hat zwar schon viele interessante Sachen untersucht, ja. Also, hat irgendwie schon ein paar Sachen in dem Kometenstaub nachgewiesen und hat unterwegs auch schon irgendwie ein paar Asteroiden untersucht. Also da gab es schon interessante Ergebnisse, aber was jetzt kommt, ist eben die Landung.
Wie, Moment, die hat unterwegs ein paar Asteroiden untersucht?
Ja, wie gesagt, die Raumsonde war 10 Jahre lang unterwegs und ja. ist dabei auch durch den Asteroidengürtel geflogen.
Ah.
Und auch, man stellt sich den immer so vor, als wie bei Star Wars, also alles voll mit Steinen, wo man genau. Slalom rumfliegen muss. Das ist aber natürlich nicht so. Also da, du musst schon wirklich sehr, 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 sehr viel Glück haben, dass du da überhaupt einen Asteroiden findest. Ja, also wenn du da durchfliegst, dann siehst du im Wesentlichen nichts. Also die über den ganzen Asteroidengürtel, die Masse, die da drin ist, das ist 5% der Mondmasse, ja.
Okay.
Also das verteilt sich so, dass ich glaube, der einzige Film, der das richtig dargestellt hat, war Odyssee 2001 oder 10, weiß ich nicht, wo sie irgendwann mit dem Raumschiff durch einen Asteroidengürtel geflogen sind. Das hieß halt so weite Leere, ein Raumschiff und ganz weit weg irgendwie so einen einzelnen mickrigen Asteroid.
Ah.
So, aber man hat natürlich sich schon überlegt, okay, wenn wir da schon so lange rumfliegen, dann gucken wir, dass wir unterwegs auch noch mal ein bisschen was sehen und hat dann probiert, die Bahn so zu legen, dass man halt doch noch an einem Asteroid vorbeikommt und hat dann sogar 2 gefunden, an denen man vorbeifliegen konnte und hat mal irgendwie ein paar Instrumente getestet und alle schöne Bilder gemacht von den Asteroiden. Wir haben ja gerade mal eine Handvoll Asteroiden, wo wir wirklich Bilder haben, wo man was sieht aus einem Lichtpunkt. Also da hat man das allein das mit den Daten können die Wissenschaftler schon ein paar Jahre lang arbeiten, die da unterwegs nur aufgenommen wurden. Also da hat man schon recht viel gemacht und was jetzt aber kommt, also die Mission geht ja quasi jetzt erst so richtig los mit der Landung. Und das Problem war, das ist halt nicht so einfach, auf so einem Kometen zu landen. Vor allem nicht auf einem, der so komisch geformt ist, wie dieser Churyumov-Gerasimenko, auf dem viele landen wird. Und da hat man halt lange irgendwelche passenden Landestellen gesucht, die alle Kriterien erfüllen. Und hat dann eine gefunden, die bis jetzt immer den tollen Namen Site J oder Landestelle J getragen hat, weil man die halt einfach die potenziellen Stellen irgendwie A, B, C, D durchnummeriert hat und bis man sich für eine entschieden hat. Und dann hat man einen Wettbewerb gemacht, um dieser Landestelle einen vernünftigen Namen zu geben. Und dieser vernünftige Name, der wurde jetzt, glaube ich, vorgestern bekannt gegeben. Und oh Gott, ich habe es spontan vergessen, wie er heißt. das ist der Komet der seltsam unaussprechlichen Namen. Ja. Also der heißt schon mal Churyumov-Gerasimenko.
Ich dachte, 67P würde reichen.
Ja, ja, du kannst auch Churi sagen.
Churi.
Das finden dann vor allem die Wiener Hörerinnen und Hörer werden das lustig finden.
Weil?
Denn im Wiener Dialekt Churi eine ganz besondere Bedeutung hat. Und ich weiß nicht, sind wir hier jugendfrei oder nicht?
Natürlich sind wir jugendfrei.
Ja, dann
also nein, natürlich sind wir nicht jugendfrei. diese Sendung ist not safe for work.
Ja, also hört euch am besten, das gibt es sicherlich irgendwo bei YouTube oder sonst wo, das Lied der Churi-Fetzen von Georg Danzer an. Wo es in dem Lied um die Frage und die Suche nach dem Churi-Fetzen geht. Also ja. Fetzen ist ein Stück Stoff. Und im Lied erklärt er auch, was es ist. Und ich glaube, die Zeile heißt irgendwie... ist der Churi-Fetzen ist ein Fetzen, bitte sehr, den man benutzt nach dem Geschlechtsverkehr. Also Churi ist das, für das du den Fetzen brauchst, wenn du entsprechend Geschlechtsverkehr hattest.
Verstehe. Agilica.
Genau.
Heißt die Landestelle.
Agilkia.
Agilikia, ja, okay.
Also ich glaube, das ist im Wiener Dialekt relativ harmlos. Keine Ahnung, oder vielleicht heißt es doch irgendwas ganz Schweinisches. Ich weiß nicht, so weit bin ich, lang war ich schon nicht mehr in Wien. Auf jeden Fall offiziell bezieht sich das auf den Namen einer Insel im Nil. Mhm. Und auf dieser Insel wurde 1815, glaube ich, ein Obelisk gefunden. Halt, nein, Blödsinn. Der Obelisk wurde 1815 auf der Insel Phile gefunden. Ja, Phile, so heißt die Landeinheit. Und der Obelisk, da waren Hieroglyphen drauf. Die haben geholfen, gemeinsam im Stein von Rosetta, wie die Sonde heißt, haben geholfen, die Hieroglyphen zu entschlüsseln. Und Agilkir ist der Name der Insel, wo sie den ganzen Krempel hingeschafft haben, nachdem sie dann einen Staudamm gebaut haben und diese Insel Phile überschwemmt worden ist. Und so heißt es dann auch die Landestelle. Also es hat alles diesen ägyptischen hieroglyphisches Thema. Und da soll die Sonne landen. Und es ist wir sind ja fast schon verwöhnt, was so Raummissionen angeht. Ja, da geht ja selten was schief. Bis auf letzte Woche, wo man gleich zwei Raumfahrtkatastrophen stattgefunden haben.
Ach so, wo und hier Dings explodiert
ja,
ist.
Ja. Ja, genau. Aber das ist eigentlich sind wir es gewohnt, dass dort irgendwie fliegt die Raumsonde hin, dann landet sie am Mars, dann macht sie dieses und jenes. Also es ist also große Misserfolge, sind wir eigentlich gar nicht mehr gewohnt. Aber man muss ja bewusst sein, dass diese Landung wirklich absolut vollkommen nicht trivial ist. Mhm. Das Ding landet da automatisch, das kann nicht irgendwie gezielt steuern. Das muss da von selbst den Weg runterfinden. Und das Terrain ist halt da wirklich nicht optimal. Man hat sich das viel, viel anders vorgestellt, als man die ganze Mission geplant hat. Und einer, ich habe kürzlich so ein Interview gelesen, also einer von den führenden Wissenschaftlern sagt halt, ja, also die Chancen, dass das klappt, stehen 50-50. Also es kann durchaus sein, dass das Ding halt auch wirklich schief geht. Also dass das Ding nicht landet, nicht bei der Landung kaputt geht, irgendwie, keine Ahnung, umfällt, sonst irgendwas. Ja, also da kann wirklich jede Menge schief gehen. Also das wird nächste Woche extrem spannend.
Wissen wir schon eine Uhrzeit?
Ja, wissen wir schon. Also ich werde dann auch, ich hoffe, ich bin dann auch direkt in Darmstadt beim Kontrollzentrum dabei, werde dann auch im Blog live drüber schreiben und davor, ich schreibe jetzt schon die ganzen Tage davor, schreibe ich mal was. Ich glaube, es wird am Vormittag vom 12. November gibt es die letzte Go-No-Go-Entscheidung, ganz in der Früh um 6 oder sowas. Dann so am späteren Vormittag, so glaube 9.30 Uhr rum oder sowas, ist die Separation. Also dann fliegt Phile los, löst sich von Rosetta und fängt an zu landen. Das dauert 7 Stunden und dann so 5, 6, 7 am Abend soll das Ding eben unten ankommen. Dann dauert es auch mal eine halbe Stunde, bis die Signale zurück zur Erde geschickt sind. Und dann so um 7 ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere, wird man wissen, ob das Ding gelandet ist und die ersten Bilder bekommen. Mhm. Also das wird eine extrem spannende Sache. Ich glaube, auf Dreisat wird sogar das live übertragen und natürlich irgendwie mit ESA TV und
in meinem Blog, Zeit, ja.
In meinem Blog, wenn ich dort vor Ort bin und die mich reinlassen, dann schreibe ich in meinem Blog was dazu.
Du weißt noch gar nicht, ob die dich reinlassen. Du fährst da einfach
doch, hin. Ich bin Florian Freistetter! Ich bin schon angemeldet und registriert, okay. Aber ich habe da so meine Blogger Minderwertigkeitskomplexe. Also wenn ich dann irgendwie vor dem Tor stehe und dann kein wichtiger Journalist bin, vielleicht schmeißen sie mich doch wieder raus, muss sehen. Aber eigentlich bin ich registriert. Also
ja.
Müsste eigentlich klappen. Bin sogar diesmal sogar extra einen Tag vorher fahre ich hin und einen Tag nachher fahre ich weg, dass ich wirklich den kompletten Tag dort habe. Und ja, also es wird auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Sache, diese Landung auf Rosetta, diese Landung von Rosetta. Bin schon extrem gespannt. Und danach geht es erst weiter. Ich meine, dann ist das Ding da, dann kann der Lander, wird ein paar Wochen, je nachdem, wie lange er durchhält, da Untersuchungen anstellen. Rosetta wird weiterhin bleiben, wird mit dem Komet gemeinsam Richtung Sonne fliegen und den ständig beobachten. Also das wird noch richtig, richtig, richtig spannend dort.
Was gab's denn noch für eine Frage zu beantworten? Ach nee, die wolltest du ja nicht beantworten, die waren ja alle in dem Buch.
Oh. Ach nee, frag mich halt irgendwas über den Kometen nicht.
Also, woraus besteht er?
Ja, der besteht aus Käse. Nein, der besteht.
Ich hab's geahnt.
Nee, also aus Gestein und ja, aus Eis. Ist ziemlich, also auch die Bilder, die man sieht, da ist er ja ziemlich grau-weißlich, schaut der aus, ja. Also wenn du diese typischen Bilder siehst von den Kometen. Also halt irgendwie so ein bisschen wie so ein sagen ja so ziemlich helles Gestein, aber wenn du den in echt quasi sehen würdest, ist der fast komplett schwarz. Also Kometen haben die dunkelsten Oberflächen im ganzen Sonnensystem. Also da ist jede Menge Kohlenstoffmaterial und so weiter drin. Mhm. Also die sind echt extrem schwarz und nur deswegen so hell, weil die halt die Bilder wahnsinnig überbelichten müssen, damit du überhaupt irgendwelche Strukturen sehen kannst drauf. Also drum die schauen nicht so aus, die Kometen, wie sie auf den Fotos ausschauen. Sie sind viel, viel dunkler. Und die Kameras haben auch extra Ummengen, Graustufen.
Ja, also ja, ich weiß nicht,
Shades of Grey, die unterscheiden können.
26.000? Irgendwie sowas. Völlig absurd hohe Zahl. Ich war ja am DLR und habe da mit dem Pressesprecher geredet.
Genau.
Und der sagte halt, wie viel Graustufen die haben. Ich muss lügen, ich weiß es nicht mehr auswendig. Es war aber witzig viel. Und was sie mittlerweile auch machen mit der Kamera, die da drin ist, ist Waldbrandbeobachtung. Also die haben Türme überall auf der Welt, auch in Brandenburg hier. Die haben überall Türme in die Wälder gebaut, haben da diese Kamera draufgesetzt, also diese Graustufenerkennung, weil die nämlich gemerkt haben, dass Rauch, je nachdem, was gerade verbrennt, unterschiedlich grau ist. Und die Dinger können damit automatisiert Waldbrände von einem Autoreifenfeuer auf dem nächsten Bauernhof oder sowas unterscheiden. Das ist ganz cool. Also so Assistenzsystem.
Lohnt sich.
Ja, absolut. Man
lernt immer was Neues dazu.
Warten wir eigentlich mit der nächsten Kometen-Asteroiden-Mission? Was war nochmal der Unterschied?
Zwischen Kometen und Asteroiden? Ja. Im Prinzip der Ort im Sonnensystem, wo sie entstanden sind. Also Asteroiden sind näher an der Sonne entstanden, da wo ursprünglich weniger gefrorenes Material war. Das heißt, die Kometen sind weiter entfernt entstanden, wo viel gefrorenes Material war. Das heißt, Kometen enthalten sehr viel mehr Eis als Asteroiden. Also Asteroiden, die sind halt einfach, die bleiben immer Gesteinsbrocken, egal wo sie rumfliegen, haben keinen Schweif. Und Kometen dann eben, wenn sie in die Nähe der Sonne kommen, dann schon. Aber es gibt auch Zwischenstufen, also es gibt irgendwie, wenn ein Komet irgendwann mal sein ganzes Eis verloren hat, dann ist er im Wesentlichen zum Asteroid geworden. Es gibt Asteroiden mit mehr Eis, die dann auch irgendwie Schweife kriegen. Also es ist halt ein fließender Übergang im Wesentlichen.
Okay. Warten wir mit der nächsten Mission zu einem Kometen oder Asteroiden, bis diese abgeschlossen ist, oder haben wir da schon was Neues in Planung oder sogar schon unterwegs?
Es gibt einige Missionen, also zum Beispiel nächstes Jahr oder vielleicht sogar Ende dieses Jahr, weiß ich gar nicht, wird der große Asteroid Ceres besucht. Also Ceres ist der größte Asteroid im Hauptgürtel. Ich glaube, knapp 900 Kilometer Durchmesser oder 1000 sogar, ich weiß gar nicht. Nee, unter 1000. Und der wird von der Raumsonde Dawn besucht. Das ist eine NASA-Sonde, die ist auch schon länger unterwegs, hat vor ein paar Jahren, glaub vor ein oder zwei Jahren, Vesta aus der Nähe besucht, auch so einer der größten Asteroiden im Hauptgürtel. Und dann, ich weiß jetzt nicht auswendig, wann Dawn ankommt, aber auch dieses oder nächstes Jahr. Dann wird nächstes Jahr New Horizons bei Pluto ankommen, der ja auch ein großer
Asteroid ist. Ist auch kein Planet mehr, genau. Ja.
Genau. Also und wird dann weiterfliegen. Das war auch eine Sache, der wird weiterfliegen. Also diese New Horizons Mission, die ist auch wahnsinnig cool, weil natürlich Pluto ist der einzige größere Himmelskörper, von dem wir noch keine detaillierten Bilder haben, sondern nur halt irgendwie so. Gibt halt von diversen Weltraumteleskopen so verwaschene, pixelige Aufnahmen, wo du halt, ja, siehst halt irgendwie so einen gelblich-weißlichen Fleck im Wesentlichen, ja. Also nichts, was man mit den ganzen anderen Planetenbildern vergleichen kann. Und da hat man schon, 2006 ist das Ding gestartet, weil natürlich ist ein weiter Weg bis dahin. Und die ist auch absurd schnell, diese Raumsonde New Horizons. Also echt, von 2006 bis jetzt 2015 kommt es an, also fast nicht mal 10 Jahre hat die gebraucht, um einmal durch das ganze Sonnensystem zu fliegen. Und natürlich, wenn die so wahnsinnig schnell ist, dann kann die dort nicht anhalten. Weil zum Anhalten brauchst du auch wieder Treibstoff im Weltall, ja. Du hast ja keine Bremse, die du irgendwie.
Stimmt, du musst umdrehen und Gas geben, ne?
Genau. Ja. Also der und diesen Treibstoff zum Bremsen mitzunehmen, das wäre nicht machbar gewesen oder zu teuer gewesen. Und deswegen kann die halt wirklich nicht in eine Umlaufbahn um Pluto einschwenken, sondern nur halt in einem absurden Tempo vorbeifliegen. Zwar sehr knapp und knapp genug, um schöne Bilder zu machen, aber sie fliegt halt weiter. Und dann hat man sich gedacht, okay, wenn wir da schon weiter fliegen, dann gucken wir, ob wir da wenigstens noch irgendwas anderes sehen, weil da draußen sind ja auch Asteroiden. Da draußen ist ja der Kuipergürtel, ein sehr viel größerer Asteroidengürtel. Ich glaube, im Kuipergürtel hast du so zwei Erdmassen insgesamt an Asteroiden verteilt. Also da hast du wirklich viele große Asteroiden dort draußen und die sind auch alle interessant. Ja? Also das sind die ganzen anderen Zwergplaneten, Eris, Haumea, Makemake und wie die alle heißen, schwirren da draußen rum. Die kennt man auch alle nur als Lichtpunkt im Teleskop. Und hat sich gedacht, okay, wir fliegen da jetzt mal los 2006 und bis dann 2015, bis das Ding da draußen ist bei Pluto, bis dahin werden wir schon noch einen Asteroid gefunden haben, der irgendwie auf dem Weg liegt. Und weil man hat halt irgendwie gedacht, okay, das sind da draußen im Kuipergürtel, der ist so groß, viel größer als der Hauptgürtel, da wird sich schon irgendwas finden im Laufe der Zeit. Und dann hat man aber jetzt hier im Sommer festgestellt, okay, da ist nichts, wir haben nichts gefunden, was wir vernünftig mit dem Treibstoff, den wir noch haben, ansteuern können. Und hat dann irgendwie noch so spontan schnell irgendwie einen Antrag eingereicht, um im Hubble-Teleskop intensiv suchen zu können.
Ja.
Und hat dann jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche kam dann die Meldung raus, hat dann eben doch noch drei potenzielle Ziele gefunden, drei neue Asteroiden entdeckt, die halt dann doch noch angesteuert werden können mit dem Treibstoff, was man hat. Also man weiß jetzt nicht genau, welche man anfliegt, aber man hat es auch noch geschafft, rechtzeitig eben ein Ziel zu finden, dass eben auch mal dann wirklich ein Asteroid aus dem Kuipergürtel aus der Nähe gesehen werden kann. Und das ist echt schon eine ziemlich coole Sache. Also die Dinger sind wirklich noch das ursprüngliche an Material geht's fast gar nicht mehr als dort ganz weit draußen. Also das
sehen wir denn, wenn wir vor Ort sind, also an so einem Asteroiden dran sind, sehen wir da tatsächlich mehr, als wir sehen, wenn wir Fernerkundung machen? Oder also klar, optisch sehen wir natürlich mehr. Also die optische Auflösung ist natürlich wesentlich größer.
Ja.
Können wir auch in anderen Spektren gucken? Sehen wir eher, was das für ein Material ist, oder sehen wir tatsächlich nur, wie das Ding aussieht?
Nee, natürlich. Es kommt darauf an, was für Instrumente du einpackst. Ja, also die haben halt irgendwie, zum Beispiel hast du halt irgendwie, haben halt meistens noch so Radarkram zum Beispiel dabei, wo du das Ding wirklich abtasten kannst, bis zum geht nicht mehr. Also wirklich eine ganz genaue Form bestimmen kannst. Weil die Form kannst du von der Erde aus nur bedingt bestimmen, ja.
Aber ist die überhaupt interessant? Ist es nicht viel interessanter, was für ein Material das ist?
Nein, die Form ist wahnsinnig interessant. Denn zum Beispiel hast du im Kopf, wie der Komet aussieht, Churyumov-Gerasimenko.
Ja, mir hat ja jemand ein Modell davon geschickt.
Genau, richtig, mir auch, danke übrigens.
Ja, vielen Dank. Ja. Genau. Es war derselbe, der uns schon mal den Homunculus-Nebel ausgedruckt hat.
Ja. Ja, genau, der. Also wie gesagt, für die es jetzt nicht haben im Kopf haben, dieser Komet.
Wie so eine Ente, so ein bisschen genau, wie eine Ente sieht der aus, finde ich.
Und das sind vermutlich eben zwei Gesteinsstücke, die halt so aneinander kleben. Und das sieht man auch bei Asteroiden recht oft. Und das ist ein Zeichen dafür, dass da eben komplett andere Kräfte wirksam sind als bei normalen Himmelskörpern. Ja, so ein fettes Teil wie die Erde oder auch irgendwie ein größerer Asteroid, da sackt halt irgendwann alles unter der eigenen Schwerkraft zusammen und
will in die Mitte.
Genau, bildet so eine kompakte, annähernd sphärische Form. In dem Fall sind die Kräfte zwischen den Molekülen, also Van der Waals-Kräfte heißen die, also elektromagnetische Kräfte, elektrostatische Kräfte, die den ganzen Krempel zusammenhalten. Und da kann man dann natürlich sich überlegen, wie sowas entstehen kann. Wenn zum Beispiel du zwei Brocken hast, die halt so lose zusammenhängen, eben so wie es bei dem Kometen von Rosetta aussieht, dann kannst du überlegen, okay, entweder das war früher mal ein größeres Objekt, das sich dann im Zuge der Rotation, also wenn das Ding sich dreht, hast du irgendwie Fliehkräfte, die das auseinanderziehen wollen und irgendwann, wenn die groß genug sind, reißt das auseinander und dann hängen die halt noch lose zusammen. Oder aber die sind bei der Kollision entstanden, das sind vielleicht mal irgendwie zwei Asteroiden oder zwei andere kleinere Himmelskörper kollidiert und die Trümmer haben sich dann halt irgendwie so zusammengefügt. Also dass das aus der Untersuchung der Form der Rotation kann man wahnsinnig viel lernen, weil auch bei den kleinen Objekten gibt es dann so absurde Dinge wie den Jorb-Effekt. Der Jorb-Effekt ist eine Abkürzung für vier unaussprechliche Namen. Jarkowski,
Churyumov-Gerasimenko.
Irgendwie, genau. Ein paar russische und andere irgendwelche komischen Namen. Der sagt, dass das die Strahlung der Sonne, die Rotation von einem Asteroiden verändern kann.
Ja.
Also wenn du den irgendwie anstrahlst, dann kann der sich schneller drehen, weil dann die Energie je nach Form unterschiedlich symmetrisch abgestrahlt wird und du kriegst jetzt eine Art Rückstoßeffekt. Ja, also du kannst aus der Form schon mal alleine, aus der Form wahnsinnig viel lernen. Und dann natürlich hast du irgendwie andere Spektralkameras, die dann halt irgendwie, wo du halt auch was über das Gestein lernen kannst. Du hast irgendwie Dinge dabei, also jetzt wenn du um das Ding rundherum fliegen, um das Ding und mit dem Laserteil den Abstand messen, dann merkst du, je nachdem, wie dicht unterschiedliche Regionen sind, ändert sich die Umlaufbahn, weil der mal stärker, mal schwächer angezogen wird.
Ja.
Du kannst so auch was über die innere Struktur herausfinden. Also es macht natürlich einen wahnsinnigen Unterschied, ob du das Teil nur aus der Ferne anguckst oder wirklich vor Ort bist. Also vor Ort lernst du ja, wahnsinnig viel mehr. Also das ist schon.
Ja, ich hätte gedacht, dass unsere Teleskope das auch detektieren können, dann das Material und Spektrum also
die
Gedöns, aber ja.
Du kannst dir schon sagen, ob der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ob der aus Gestein besteht oder irgendwie, weiß nicht, aus buntem Plastik oder sowas, ja. Also wenn das so ein bisschen grob, kannst du schon was sagen, aus der Ferne, das Licht, aber es ist halt, ja, es ist halt ein ganz anderer Unterschied, eine ganz andere Sache, ob du wirklich vor Ort bist oder nicht, weil die einfach wahnsinnig klein sind, ja. Also wir können die Sterne aus der Ferne so gut untersuchen, wenn die Dinge halt enorm groß sind. Aber das ist so ein Asteroid oder Komet. Ich meine, der Komet von Rosetta ist 4 Kilometer groß. Der kann, selbst wenn der irgendwo hier, der muss irgendwie, fast quasi direkt auf unserer Atmosphäre sitzen, dass wir den quasi mit freiem Auge sehen könnten. Also es kommt, 2036 oder 29 fliegt ein Asteroid Apophis mit der 300 Meter Durchmesser, also deutlich größer als der Komet jetzt. Aha. Dieser 300 Meter Apophis fliegt, glaube ich, in 40.000 Kilometer oder 30.000 Kilometer. Das war der, wo man lange Zeit gedacht hat, dass er auch kollidieren könnte mit der Erde. Ja. Und weiß man jetzt, dass es nicht passieren wird, also der wird uns nichts tun.
Aber das ist eine Satellitenumlaufbahn, wo der durch will.
Das ist sehr, 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 sehr nah. Ja, mit sowas kommt öfter vor, dass solche Objekte auch wirklich in Satellitennähe vorbeifliegen. Mhm. Aber meistens sind das sehr, sehr kleine Objekte. Das ist wirklich ein großes Teil, 300 Meter. Und den wird man gerade so mit freiem Auge sehen können, als Lichtpunkt, ja. Also, mit dem Teleskop natürlich mehr, aber als wir es gerade so mehr als Lichtpunkt sehen können. Und wenn du jetzt vorstellst, irgendwie so ein 4 Kilometer Teil, das selbst wenn das so nahe vorbeifliegen würde, würdest du nichts sehen können mit freien Augen. Also ein Teleskop hat, was die Asteroiden angeht, schon seine Grenzen. Also darum hat es ja auch ewig gedauert, bis 1801, bis man den ersten Asteroid überhaupt entdeckt hat. In unserem Sonnensystem. Also die Asteroiden, das sind wahnsinnig wichtige Himmelskörper, also meiner Meinung nach die wichtigsten überhaupt, also dass unsere Zukunft der Menschheit steckt in den Asteroiden.
Die Zukunft der Menschheit steckt in den Asteroiden?
Ja.
Erklär.
Ah, das erkläre ich dir im Februar.
Ach komm, warum? Weil dann dein neues Buch draußen ist, worin du erklärst, warum die Zukunft der Menschheit in den Asteroiden steckt?
Exakt.
Ach komm, das kannst du mir doch jetzt nicht antun. Das ist doch irgendwie, das ist doch keine Werbeverkaufs-Butterfahrt.
Schade, ich hätte doch ein schönes Angebot für Heizung.
Gib wenigstens ein Stichwort.
Ich erkläre schon, also das Ding ist, du musst dir vorstellen, wenn du, wir haben jetzt quasi, wenn du quasi unsere Raumfahrt hernimmst, ja. Wir nutzen Raketen, wo wir wahnsinnig viel Treibstoff brauchen, um irgendwelche kleinsten Mengen von irgendwas ins All zu bringen. Und den ganzen Treibstoff brauchen wir, einen weiteren Treibstoff, um den Treibstoff hochzubringen, und noch mehr Treibstoff, um den Treibstoff hochzubringen, und den Treibstoff hochbringen und so weiter. Mhm. Also das ist halt Unmengen teures, kompliziertes, komplexes Vorhaben. Und dann am Ende hast du irgendwie eine riesen 800-Tonnen-Rakete wie die Ariane 5, die im Wesentlichen eine einzige gigantische Masse an hochexplosivem Sprengstoff ist. Und obendrauf hocken dann irgendwie ein paar teure Geräte oder vielleicht irgendwann in Zukunft auch mal Menschen, wenn die Ariane dann mal irgendwie bemannte Raumfahrt kann. Und ja, dann ist es, darf man sich nicht wundern, wenn das halt irgendwie manchmal spektakulär schief geht. Und wenn man im Weltall auch nicht diese ganzen Science-Fiction-Dinge anstellen kann, die man irgendwie sich so denkt, ja. Irgendwie gigantische Raumstationen bauen, diese sich drehenden Riesenräder, die man sich früher vorgestellt hat. Wenn das geht halt alles nicht, weil wir das Zeug nicht hochschaffen können. Wir könnten nämlich.
Doch schon, aber das will halt keiner bezahlen. Also
wenn, ne? Zum Beispiel, gibt ja immer Ideen, dass man da oben so Solarkraftwerke in die Umlaufbahn reinstellt, ja. Da oben kannst du wirklich steuern, je nachdem, wo das Ding rumfliegt, hast du halt mehr oder weniger fast beliebig lang Tageslicht oder Sonnenlicht. Nicht so wie hier bei uns auf der Erde, wo es in der Nacht finster wird und das nicht mehr funktioniert. Du hast da oben wahnsinnig viel Platz. Du brauchst nicht wie bei uns auf der Erde die ganzen Felder mit Solarkollektoren zustellen oder sowas. Ja, also es wäre durchaus sinnvoll, da solche Kraftwerke zu machen. Aber wenn du mal halt eins haben willst, das halt wirklich so die gleiche Power hat wie irgendwie so ein normales Kraftwerk hier auf der Erde, dann brauchst du da so absurd viel Material, dass ich das nie und nimmer rechnen würde mit der Methode, die wir heute haben.
Es sei denn, du holst dir das Material von anderen Himmelskörpern, wo die Schwerkraft nicht so schwer ist, stark.
Das Problem liegt daran, dass wir, wenn wir im Weltall was machen müssen wollen, egal was, bleibt uns derzeit nichts anderes übrig, als alles, was wir dafür brauchen, von der Erde ins All zu schaffen. Ja, weil das ist halt mehr, was anderes können wir nicht. Wenn wir es das durch unsere Art und Weise der Raumfahrt ist halt unsere Kapazität beschränkt, Material ins All zu schaffen. Das Problem müssen wir irgendwie lösen. Und da gibt es halt zwei mögliche Lösungen. Entweder wir denken uns eine andere Art aus, Dinge ins All zu schaffen, zum Beispiel eben einen Weltraumlift oder sowas, oder aber wir holen uns das Zeug direkt aus dem All. Das heißt, wir betreiben irgendwie Asteroidenbergbau oder sowas. Ja, also wir nehmen uns Asteroiden, da ist auch im Prinzip alles Material drin. Wir haben in den Asteroiden alle Metalle, wir haben da irgendwie Wasserstoff, wir haben Wasser drin, also Eis. Aus dem Eis können wir Wasserstoff und Sauerstoff machen. Mit Wasserstoff können wir Dinge antreiben, Sauerstoff können wir atmen und so weiter. Also wir können im Prinzip das ganze Material, was wir für Dinge im Weltall brauchen, könnten wir auch von den Asteroiden holen. Und das ist halt, wenn man irgendwas im Weltall machen will langfristig, auch wenn wir einen Weltraumlift bauen wollen, dann brauchen wir auch ein Gegengewicht am Ende, das ist auch wieder ein Asteroid. Wenn wir irgendwie größeren Stationen bauen wollen, dann könnten wir auch irgendwie Asteroiden nehmen und die aushöhlen und dann da drinnen wohnen. Dann haben wir auch eine wunderbare Abschirmung vor der kosmischen Strahlung und so weiter. Ja, wenn wir eine Basis auf dem Mond bauen wollen oder auf dem Mars, dann können wir das Material dazu von den Asteroiden nehmen. Wir könnten sogar nämlich, wenn man jetzt, was ich dann in meinem Buch auch tue, geht es dann wirklich ganz weit in die Zukunft, irgendwie bis irgendwie hunderte Millionen Jahre in die Zukunft und so weiter. Und die Frage, wie wir dann noch überleben können und so. Also da, wenn du irgendwie interstellare Raumfahrt treiben willst, ja, also wirklich Generationenschiffe bauen willst, dann kannst du auch, da brauchst du auch im Prinzip, das geht auch nur, wenn du das Material im All nutzt, die Asteroiden. Wenn du irgendwie den Untergang, den endgültigen Untergang der Erde verhindern willst, in ein paar Milliarden Jahren, brauchst du Asteroiden. Also egal,
du
was.
Du kannst den endgültigen Untergang der Erde verhindern?
Ja. Aber das ist ein bisschen, wir können ja nicht alles erzählen heute.
Aber da brauchst du dann schon einen ordentlichen Antrieb, um das Ding wegzuschieben, ne?
Nein. Geht auch anders. Du brauchst einen ordentlichen Antrieb, aber der muss nicht unbedingt stark sein. Also wir haben die Technik, um die Erde zu verschieben. Haben wir aktuell. Müssen es nur machen.
Wie heißt die Technik?
Die Zeit haben.
Der Ionenantrieb.
Die Technik heißt Asteroiden.
Ach so.
Diese Asteroiden sind das.
Ah, okay, dann erzählst du es mir halt im Februar. Ich hasse dich.
Nee, wir müssen dazu wissen, wir reden da sicherlich nochmal öfter drüber.
Ja, also, wahrscheinlich werden wir das.
Außerdem will ich euch, ich glaube, das Buch ist auch noch gar nicht offiziell angekündigt, also möchte ich auch noch gar nicht so viel erzählen. Also, Asteroiden sind cool. Und Asteroiden sind wichtig. Und das haben ja auch die Raumfahrtagenturen langsam erkannt. Also die NASA hat sich jetzt dann stark auf die Asteroiden verlegt. Die wollen ja so einen Asteroid einfangen und zur Erde bringen mit ihrer Mission. Also so ein kleines 1-Meter-Teilchen.
Okay.
Oder 2 Meter, was sie dann irgendwie dann in eine Mondumlaufbahn bringen, wo sie dann da das untersuchen können. Also,
ja. Die fangen das Ding ein, schleppen das in die Mondumlaufbahn und setzen es da aus. In einer bestimmten Entfernung. Damit es um den Mond kreist. Genau.
Dann haben wir quasi unseren Privatasteroid vor der Haustür, den wir dann in Ruhe untersuchen können.
Aber könnten wir dann nicht auch einfach den Mond untersuchen? Schlagen die Dinger doch auch ständig ein, oder nicht?
Ja, ständig nicht. Aber der Mond ist halt ein Planet und kein Asteroid. Ist halt ein anderes Ding. Also wenn wir Asteroiden untersuchen wollen, dann brauchen wir einen Asteroid und keinen Mond.
Was unterscheidet dann den Mond von den Asteroiden?
Naja, der Mond.
Abgesehen davon, dass er größer ist und mehr Masse hat.
Zum Beispiel die Entstehung. Also du musst dir vorstellen, wie die Dinge entstanden sind. Ja, also der Asteroid ist halt entstanden, indem sich Staubteilchen im Wesentlichen akkumuliert, zusammengeballt haben. Das geht relativ gewaltfrei ab, sagen wir mal. Ja, also das
gewaltfreie Agglomeration. Das ist
genau.
Ja, also Sendungstitel, ne?
Du hast halt da keine irgendwelchen großen irgendwelchen geochemischen Vorgänge, die dir das Material vom Asteroid verändern. Wenn du aber jetzt, sobald der Körper irgendwann groß genug wird, kommt zur Differenzierung, heißt es. Ja, also du hast dann quasi, du hast immer radioaktive Elemente auch mit drin.
Ja.
Wenn du radioaktives Zeug zusammenbringst, dann fängt es irgendwann mal an zu strahlen, gibt Wärme ab und heizt das Zeug auf. Also darum ist der Erdkern auch so heiß, weil so viel radioaktives Zeug drin ist. Und wenn das sich aufheizt, schmilzt und dann passiert immer das Gleiche. Also das schwere Zeug sinkt nach unten, das leichte bleibt oben und du kriegst also Himmelskörper mit einem metallischen Kern und einer Gesteinskruste. Und das ist, da kommen die ganzen Metallmeteorite her.
Ja.
Das sind die Kerne von großen Asteroiden, die halt dann irgendwann mal so groß wurden, dass sie sich differenziert haben und dann sind die irgendwann kollidiert mit anderen großen Objekten, auseinandergebrochen und die Metallkerne fliegen halt dann alleine durch die Gegend.
Weil sie so schwer sind, dass sie nicht in Staub zerschlagen werden können.
Kommt immer darauf an, wie die Kollision abläuft. Also die müssen ja nicht unbedingt alles pulverisiert werden. Also dann hier Stücke verschiedener Größe. Und bei den größeren Objekten, wie halt Erde oder Mond, ist es dementsprechend, dass der Vorgang dementsprechend noch stärker. Also damit so eine Erde entstehen kann, müssen halt schon sehr, sehr viele Asteroiden zusammenstoßen. Das heißt, du hast dann halt wirklich komplett andere geochemische Vorgänge, die dir das Material halt sehr, sehr stark verändern. Und das hast du beim Mond eben auch. Die ganzen Meere auf dem Mond, also die dunklen Flecken, das sind Überreste von ehemaligen Lava-Ausflüssen und so weiter. Also da hat sich geologisch, haben sich komplett andere Dinge abgespielt, als sich auf so einem Asteroiden abspielt.
Verstehe, der Mond war mal geologisch aktiv, das war mir gar nicht klar.
Ja, also es war jetzt nicht so, man weiß noch nicht so wahnsinnig viel drüber, was da passiert ist, aber es war halt schon so, dass das früher natürlich war, das alles noch, bis der Mond ist halt jetzt abgekühlt und schneller abgekühlt als die Erde, weil der halt viel kleiner ist und eine kleinere Oberfläche hat und deswegen schneller auskühlt. Und früher war der heißer, da wird das Innere auch noch wärmer gewesen sein, heißer gewesen sein. Und da kann es durchaus öfter mal zu halt, wenn dann irgendwie was einschlägt, dann kommt wieder Zeug raus und so weiter. Also da früher waren die Dinge noch ein bisschen anders. Und nur die größeren Objekte sind halt noch heiß genug geblieben, dass ich da heute auch noch was tun kann. Also die Erde ist mit ihrer Aktivität schon ein Sonderfall.
Jetzt habe ich das Gefühl, als wäre alles, was ich sonst so an Wissenschaftsnachrichten zusammengetragen habe, total langweilig. Hast du noch mehr aus dem Weltraum zu erzählen? Dann machen wir eine Weltraumsendung draus.
Ich hab ein paar schöne Weltraumthemen heute. Ja? Yay! Zum Beispiel die Himmelsscheibe.
Die Himmelsscheibe von Nebra. Genau.
Hast du schon mal gesehen?
Nein, leider immer noch nicht. Du hast schon mehrfach gesagt, ich soll gefälligst mal in dieses Museum fahren.
Genau, es gibt zwei Museen. Also du gibt die Arche Nebra,
ja,
die eben wirklich dort ist, beim Fundort selbst fast in der Nähe. Das ist ein wirklich sehr, sehr tolles Museum, kann ich nur nochmal empfehlen. Also da kann man wirklich viel über die ganze Archäoastronomie und auch über die archäologische Geschichte, die ganze Raubgräberei, die es da gab, finden, Planetarium sich das anschauen. Also das ist wirklich toll. Und die Himmelsscheibe selbst, die ist ja im Landesmuseum Halle. Also die ist ja nicht in der Aachen Nebra, sondern die ist in Halle im Landesmuseum. Und wer Lust hat, es gibt einen schönen Fahrradweg, den Himmelsscheibenradweg, der von Nebra nach Halle führt. So 70 Kilometer lang. Also kann man
locker in einem Tag, genau.
Ja, ich habe das mal gemacht im Sommer, morgens mit dem Zug nach Nebra mit dem Fahrrad und dann von Aachen Nebra angeguckt und dann mit dem Fahrrad nach Halle gefahren, dort das Museum angeguckt und dann von Halle mit dem Zug wieder zurück nach Jena. Also ist eine sehr schöne Strecke. Die Strecke führt auch direkt am Fundort selbst vorbei. Da ist auch ein schöner Turm aufgestellt und alles. Also wirklich toll. Und in Halle ist halt diese Himmelsscheibe. Und die ist schon echt toll aus. Also dieses grüne, angelaufene Kupferdingens, was ursprünglich mal schwarz war, mit diesen tollen goldenen Applikationen drauf. Also die Sterne, Mond, die Himmelsbarke und so weiter. Und die haben jetzt rausgefunden, wo das Gold herkommt, das da drauf ist. Und zwar kommt das aus dem Fluss Carnan in Cornwall in England, was an sich jetzt nicht noch, das ist jetzt nicht die Überraschung an sich, denn das halt irgendwie so Gold halt irgendwie von woanders her gehandelt wird. Das war auch halt vor 3.500 Jahren, als sie das Ding gebaut haben, die Scheibe halt auch schon so. Da gab es ja auch schon Handelsbeziehungen. Was aber interessant ist, dass das komplette Gold, ja, also alles Gold, was auf der Scheibe drauf ist, kommt von dieser einen Stelle. Und die Scheibe ist ja nicht einmal gebaut worden und dann war sie fertig, sondern die ist über mehrere Jahrhunderte weg immer wieder erweitert worden. Also da hat man mal da noch irgendwie einen Teil drauf gebastelt und hier noch einen Teil dazu gemacht und das irgendwie umgestaltet. Mhm. Und jedes Mal kam das Gold von diesem Fluss aus Cornwall. Das heißt, da gab es diese Handelsbeziehung zwischen Mitteldeutschland und England, muss halt über mehrere Jahrhunderte stabil gewesen sein.
Oder, was natürlich noch eine andere Überlegung wäre, ist, dass es nur einen Goldklumpen gab, von dem immer wieder was genommen wurde und die Umarbeitung dieser Scheibe immer in derselben Familie oder im selben sozialen Kontext geblieben ist.
Das ist eher unwahrscheinlich. Also du kannst das, wenn du das dir anschaust, wie diese Himmelsscheibe im Laufe der Zeit verändert worden ist und was man damit gemacht hat, dann siehst du schon, dass es keine kontinuierliche Nutzung gewesen sein kann, weil ursprünglich war es halt so, quasi so ein astronomisches Instrument, mit dem du halt irgendwie, da ist eine Schaltregel drauf, damit du weißt, wann du im Kalender die Tage dazu tun musst und so weiter oder wann irgendwie Jahreszeiten anfangen und so weiter. Später hat man dann mit neueren Applikationen drauf, hat man quasi teilweise wirklich über die Dinge drüber gepappt, hat andere Sachen verschoben, also die astronomische Information, die da drauf war, quasi zerstört und dann eben solche kultischen Objekte wie diese Sonnenbarke reingemacht. Das heißt, die hat man quasi, früher hat sie als astronomisches Instrument gedient, simpel gesagt, später dann als Kultgegenstand zur Verehrung. Also die mithörenden Archäologen werden das sicherlich genauer aufdröseln können, wann jetzt welche Phasen sind. Ich habe irgendwie ein Buch, wo das drin steht, schon vor Jahren gelesen. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass diese Himmelsscheibe in den verschiedenen Jahrhunderten verschiedene Zwecke gehabt hat und dass man zur einen Zeit nicht mehr wirklich gewusst hat, was man zur anderen Zeit damit angestellt hat. Mhm. Und wenn das jetzt wirklich quasi so eine durchgehende Nutzung gewesen wäre, dann hätten die vermutlich auch dann auch gewusst, was das ist und dann nicht irgendwie einfach so wild dann die Dinge da drauf irgendwie drauf gepappt.
Okay.
Und den ursprünglichen Zweck verwendet. Also das ist schon eher klar, dass das die Dinge wirklich dann halt jahrhundertelang gehandelt werden mussten.
Aber warum haben sie dann immer dasselbe Gold genommen? War das die einzige Quelle für Gold?
Ja, ich weiß es nicht. Also das
wäre ja mal interessant.
Anscheinend, ich nehme mal schon an, dass es auch anderswo Gold gegeben hat. Aber vielleicht war das halt so, dass halt irgendwie da zwischen Mitteldeutschland und zwischen England, da gab es halt anscheinend irgendwelche Handelsbeziehungen. Also
die jahrhundertelang gehalten haben.
Irgendwelche Fürstenhäuser irgendwelche Fürsten in Deutschland und Fürsten mit in England, die halt dann irgendwie lange Kontakt miteinander hatten. Und du hast halt wenig schriftliche Aufzeichnungen aus der Zeit und keine irgendwie Briefe oder sonst was, die sie hin und her geschrieben haben. Also insofern nehme ich nicht an, dass man wahnsinnig viel drüber weiß, aber das scheint echt so zu sein, dass man da wirklich gesagt hat, wenn man Gold wollte, ging man nach England, weiß ich nicht. Also das war halt so, dass das der Ort, wo man das Gold hergekriegt hat.
Ja.
Vielleicht war es halt irgendwie einfacher, ich weiß nicht, wenn von der Geografie her ist es vielleicht einfacher, das Zeug irgendwie, wenn zwischen Mitteldeutschland und England ist jetzt nicht geografisch, jetzt nicht so viel, was dich aufhalten könnte. Wenn du irgendwie nach Süden gehst, hast du halt irgendwie die Alpen dazwischen, ja, und das Erzgebirge nach Richtung Osten rüber. Also das ist vielleicht einfacher, Richtung Norden rauf zu handeln, als irgendwie in die anderen Gegenden.
Klingt zumindest plausibel, ja.
Aber wie gesagt, da müsste man, ich habe jetzt quasi die Meldung habe ich jetzt hier nur von der MDR-Homepage.
Also
ich habe da jetzt keine wissenschaftliche Arbeit dazu gefunden. Müsste man irgendwann mal vermutlich
ins Museum gehen. Du kannst ja eh nur spekulieren. Also
ja.
Da eine ordentliche, also eine saubere Theorie zu entwickeln, das dürfte da sehr schwer sein. Also.
Genau, also das ist halt, ja, also wenn ich das nächste Mal im Museum bin, dann gucke ich nach und frage mal dort die Leute, vielleicht wissen die dann schon mehr.
Ich habe überhaupt kein Weltraumthema dabei.
Ich überlege gerade, was ich noch habe. Ich hätte noch so ein Halb-Weltraum-Thema, nämlich die Lichtverschmutzung.
Die Lichtverschmutzung, naja gut, das ist ja, die sieht man aus dem Weltraum ganz gut.
Oh, genau.
Billig, schwierige
und man Brücke. Sieht sie, man sieht dank ihr den Weltraum nicht.
Oder so, genau.
Genau. Da gab es jetzt, ich habe das irgendwie, habe ich schon in meinem Blog kürzlich geschrieben, im Magazin der Deutschen Bahn gab es jetzt mal einen ausführlichen Artikel drüber, was ich ganz gut fand, weil das lesen ja doch recht viele und das da wird das Thema mal kriegt ein bisschen mehr Öffentlichkeit. Da ging es um diesen bei Brandenburg, dieses Sternenpark,
ja.
Gülpe, glaube ich, heißt das dort. Der Ort, also das der erste Dark Sky Reserve oder so, also der erste offiziell anerkannte Gegend mit dunklem Licht in Deutschland, also wo es wirklich noch annähernd finster ist. Und da treffen sich halt jetzt regelmäßig die Astronomen und war halt schon beschrieben, wo es halt erzählt haben, wie die Bevölkerung dort zuerst skeptisch war und dann irgendwelche Querulanten, die dann irgendwie absichtlich irgendwelche Flutlichtstrahler im Garten aufgestellt haben und so.
Was?
Aber ja, naja, die Leute gibt es immer. Aber jetzt irgendwie, haben sie jetzt drauf, irgendwie jetzt mittlerweile sind die ganz okay dort mit der Sache und machen auch ihre Hausbeleuchtung freiwillig aus, wenn dann irgendwie die wöchentliche oder monatliche Astronomietreffen stattfindet und so. Nicht, ich denke mir, das wäre halt irgendwie, ich kenne jetzt Gülpe nicht so sehr, ich weiß nicht, was da sonst noch so los ist.
Keine Ahnung, wahrscheinlich nichts.
Aber das wäre halt irgendwie, da hätte man quasi ein Alleinstellungsmerkmal, wo man halt auch ein bisschen Tourismus anziehen kann. Also wenn man sich anschaut, wie viel Geld Hobbyastronomen ausgeben, um halt irgendwie da nach Namibia oder sonst wohin zu fliegen, so einen Sternenlichturlaub, Beobachtungsurlaub zu machen, die würden sich sicherlich auch freuen, wenn sie halt irgendwie das in der Nähe von der Großstadt wie Berlin haben, wo man halt wesentlich leichter hinkommt. Also da, wenn man das vernünftig aufzieht, denke ich schon, dass da Gülpe ein bisschen auch Geld und Wirtschaft irgendwie rausziehen könnte.
In jedem Fall.
Aber eigentlich, es ging eigentlich um was ganz anderes, nämlich Wissenschaftler aus Leipzig haben herausgefunden, wie das Licht der Städte den Biorhythmus von Amseln verändert. Also die haben sich angeguckt, Amseln in Leipzig, auf einem 215 Hektar großen Gebiet zwischen 2011 und 2013 und haben das Gebiet, was sie angeschaut haben, da gab es großen unbeleuchteten, so naturnahen, bewaldeten Teil und einen Teil Innenstadt, wo es halt wie in der Stadt üblich extrem hell ist. Dann haben die Vögel da gefangen, haben die markiert und freigelassen und dann geguckt, wie und wann vor allem die Nahrung suchen, die Amseln. Aha. Und festgestellt, dass im März, wo die Tage noch kürzer sind, die Amseln im Wald, dort wo es halt dunkel ist, eine Stunde früher aufgehört haben mit der Nahrungssuche als die in der Innenstadt, wo es hell ist. Das heißt, die waren halt die Amseln in den hellen Gegenden waren wesentlich länger aktiv, als dort, wo es dunkel ist. Und im Sommer war der Unterschied geringer, weil im Sommer war es natürlich im Wald auch nachts oder abends noch länger hell. Aha. Das heißt, das künstliche Licht hat da tatsächlich den Biorhythmus der Tiere komplett verändert. Die haben aber nicht festgestellt in dem Fall, dass es da irgendwelche körperlichen Unterschiede gibt. Also, dass jetzt die Stadtamseln irgendwie größer oder fetter sind oder die anderen irgendwie...
Das ist halt einfach nur eine Verhaltensänderung genau. Oder eine Verhaltensdifferenz.
Genau. Aber ich meine, das ist gut, dass in dem Fall, weil natürlich da... Die haben quasi nur die Futtersuche selbst untersucht. Ja, also und da hängt es davon ab, ob da jetzt quasi wie viel Futter verfügbar ist und so weiter. Also da ist das Licht nur einer von vielen Faktoren. Aber man sieht halt, dass halt das künstliche Licht eigentlich fast immer irgendeinen Einfluss auf die Umwelt hat. Ja, das macht nicht einfach nur die Dinge hell, sondern beeinflusst die Pflanzen, die Tiere, die Menschen, beeinflusst eigentlich alles. Und man darf sich nicht wundern, wenn es dann eben auch tatsächlich mal... was man ja auch weiß, schädliche Auswirkungen hat auf die Ökologie, auf die Biodiversität, auf die Gesundheit von Menschen. Also das ist mir nur aufgefallen, die Meldung, weil es halt wieder schön zeigt, was für einen Einfluss das Ganze haben kann.
Kommen wir zu etwas völlig anderem. Amerikanische Wissenschaftler haben Folgendes rausgefunden. Keine alte Sau interessiert sich für deine Urlaubsdias.
Echt nicht?
Ja, was auch so eine Art Binse ist, ne? Wenn irgendjemand sagt, ich kann ja auch die Bilder aus dem Urlaub zeigen. Das ist
super toll, ich habe 100 Pflanzen fotografiert.
Ja, eben. Nee, hier stehe ich vor dem Haus, hier stehe ich neben dem Haus. Gab es auch mal einen sehr schönen Monty Python-Sketch drüber. Also das ist ja eigentlich auch so eine Binse, ne? Also immer wenn jemand sagt, ich habe Fotos vom Urlaub, denkst du dir so, oh ja, scheiße, toll, mach mal. Meistens hat man ja schon gesehen, was die Leute bei Instagram hochgeladen haben, das reicht ja, um ein bisschen neidisch zu werden. Jetzt haben sie sich hingestellt, also amerikanische Wissenschaftler sind hingegangen, haben geguckt, kann man das eigentlich irgendwie objektivieren? Dieses Urlaubsdia-Problem und haben so über Versuche und Leuten Sachen gezeigt und mit denen geredet und die in Gruppen reden lassen und sowas, haben sie halt rausgefunden, dass das Problem ist, dass um überhaupt miteinander zu reden, wir eine gemeinsame Basis brauchen. Und diese gemeinsame Basis fehlt uns in der Regel, wenn wir von Fremden oder Freunden Urlaubsbilder gezeigt kriegen, weil wir halt selber nicht da waren.
Das stimmt. Ich finde
es funktioniert halt,
wenn ich weiß, wo die mich auch schon mal da
bist. Richtig. Es funktioniert halt immer dann, wenn du eine gemeinsame Basis hast. Also wenn irgendetwas auf dem Foto ist, was du schon kennst oder du selber schon mal da warst und sagst, ach so, hat es sich verändert oder weiß der Geier was. Fand ich ganz witzig, aber ich finde das immer super, wenn Warum? Es so wissenschaftliche Bestätigung für soziale Binsenweisheiten gibt.
Drum poste ich bei Facebook auch immer noch Fotos vom Bier, weil zu Bier hat ihr eine Beziehung.
Genau. Das schön gesagt. Ich gucke gerade mal, ob ich zum Thema Beziehung noch irgendwie was gefunden habe unterwegs, aber ich glaube nicht. Nee, leider nicht. Kein Beziehungsding.
Ich hätte noch was zu alten, unverständlichen Sprachen.
Ja, das ist gut. Zum Thema alt habe ich auch noch ein paar Sachen. Das ist auch schön.
Kennst du den Diskos von Phaistos?
Den Diskos von Phaistos habe ich sogar als Modell hier stehen, ja.
Echt? Cool,
ja,
warum das?
Weil ich den sehr faszinierend finde, weil ich glaube, dass er immer noch unverstanden ist, richtig?
Jein, also das Ding ist, das ist halt eines der großen...
Sehr lange Geschichte, ich hol mal aus kurz. Ja. Der Diskos von Phaistos spielt eine Rolle in einem Buch, wie ist denn das?
Die Entdeckung des Himmels.
Die Entdeckung des Himmels, genau, und zwar von...
Harry Mulisch.
Ich wollte Sloterdijk sagen, es ist mir so peinlich. Genau, Harry Mulisch, Entdeckung des Himmels. Eins der schönsten Bücher der 90er Jahre, zumindest von denen, die ich in den 90ern gelesen habe. Und da spielt der Diskurs von Phaistos eine Rolle und ich fand das total faszinierend, dass es das Ding gibt, halt, weil das sowas Mythisches hat oder mystisch. Und ich damals noch so ein bisschen so eine esoterische Teilverbrämung auch mit mir rumgetragen habe und habe mir über Umwege ein Modell dieses Diskurs besorgt, das nämlich in Griechenland in so Andenkenläden verkauft wird. Und damals habe ich noch beim Film gearbeitet, also in einer Filmproduktion, und einer unserer Schauspieler war Griechen und ist nach Griechenland gefahren und ich habe gesagt, hier, wenn du so ein Ding siehst, bring mit. Hat er gemacht, steht hier rum.
Ja, das ist wirklich ein cooles Ding. Also ich kann mich erinnern, es gibt ein Buch von Simon Singh über Kryptographie, wo da auch lange über das Ding geschrieben wird. Und das ist halt eins der wenigen alten Objekte mit offensichtlich Schrift drauf, die man noch nicht entschlüsseln konnte. Also das Teil ist auch irgendwie so alt wie die Himmelsscheibe ungefähr. Also auch irgendwie so 3.500 Jahre oder sowas, glaube ich. 3.500, 4.000 Jahre. Da sind halt irgendwie 200 Zeichen oder sowas drauf, knapp. 240 und man hat halt keinen Schimmer, was die Dinger bedeuten. Genau. Also ich finde die Bilder auch so hübsch. Also das sind ja, ist ja jetzt keine, nicht jetzt irgendwie so Keilschriftzeichen oder sowas, sondern eher so hieroglyphenartig. Und der ist so ein Punker irgendwie. Also so ein Zeichen, das recht häufig ist, so ein Typ mit Irokesenfrisur. Ja. Dann irgendwie eins, das schaut aus wie ein Gespenst. Ich schaue gerade hier offiziell das Gespenst, Tierhaut ist das Gespenst offiziell. Dann gibt's noch so einen tätowierten Typen, Kopf und Tätowierer, genau. Gefangener gibt's noch ein Symbol, Handschuh, Handschellen, Boomerang, also so haben halt die Wissenschaftler die Symbole benannt.
Ja.
Also die schauen halt wirklich wahnsinnig absurd aus. Und es haben halt wirklich schon Unmengen Leute probiert, das Ding zu entschlüsseln. Aber das Problem ist, dass man halt erstens sehr wenig Zeichen hat und je weniger Symbole man von der Sprache hat, desto schwieriger ist sie zu entschlüsseln. Und man hat auch kein zweites Objekt, ja. Also bei den Hieroglyphen hat man diesen Stein von Rosetta,
genau,
wo man halt dann auf zwei- oder dreisprachig den gleichen Text drauf
hat. Drei, glaube ich, waren es, eine Hieroglyphen, genau. Keilschrift und
ja, dieses,
Griechisch, glaube ich. Ne?
Nein, nicht, ja, war nicht die wie heißt es, die nicht diese altägyptische Sprache hier.
Koptisch?
Nee. Koptisch, ja, genau. Oder irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall waren mehrere Sprachen drauf. Und das hat man da eben nicht. Und drum natürlich weiß man nicht, was draufsteht. Und da gibt es diese schönen, dieser ganze Mythos, der sich drum entwickelt hat, wie so diese Entdeckung des Himmels, wo, was haben die gesagt, irgendwie, da steht drauf, irgendwie, diese Inschrift kann nicht entziffert werden oder sowas.
Ja, genau.
Haben die, glaube ich, gesagt, ja. Also ja, also es gibt halt jede Menge Mythen hier drum. Und jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, dass Wissenschaftler gemeint haben von der Uni Oxford und aus Iraklio, also offensichtlich aus Kreta, hat gemeint, dass das Götternamen sind. Also er hat gemeint, da ein paar Götternamen entziffert zu haben.
Mhm.
Und kam zu dem Schluss, den Namen Ikwe und Ikepaia, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, keine Ahnung, Ikukuria, also er kam zu dem Schluss, dass die Tonscheibe einer spätminoischen Schlangengöttin huldigt. Aber ja, recht, also es ist keine mögliche Übersetzung in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob diese These haltbar ist, ob die sich hält oder ob dann irgendwie bei den Hieroglyphen hat man auch über Jahrhunderte lang alles Mögliche daraus gelesen. Also müsste man schauen. Aber es ist auf jeden Fall, man hat zumindest mal irgendwie was Neues da.
Was Neues, genau. Ich finde das ich finde sowas immer total faszinierend. Genau wie Voynich hatten wir ja letztens auch.
Genau, ja, der ist auch cool, ja.
Diese Sachen, die wir einfach nicht verstehen. Also die sind zwar da, aber wir verstehen es nicht. Ich finde sowas toll.
Ja, wahrscheinlich ist es nur irgendwie wir werden wahrscheinlich nur von der Vergangenheit getrollt.
Genau. Das eigentlich sollten wir heute genau sowas machen, ne? Irgendwie ein wirklich sehr, sehr hartes, sehr, sehr dauerhaftes Material nehmen und da irgendeinen Faxen reinritzen.
Ja, oder irgendwie sowas Gruseliges, irgendwie, keine Ahnung, welche fiesen Symbole irgendwo auf einen riesengroßen Berg einritzen oder sowas, ja.
Wir denken uns einfach Piktogramme aus, die Angst machen, weil sie so tief in unser Hirn eingreifen, dass selbst in 10.000 Jahren dieses Piktogramm noch angstauslösend sein wird.
Ja, also machen wir gleich ein Crowdfunding-Projekt,
genau.
Die Zukunft trollen.
Angstogramm.
Genau.
Irgendwie sowas. Wo du Altern sagtest, ich habe zwei schöne Sachen gefunden. Und zwar das eine ist ist eigentlich eher fast schon unspektakulär. Es gab irgendwann dieses Jahr eine Meldung, dass chinesische Wissenschaftler den Grund für das Altern gefunden haben. Und das
Zeit?
Bitte?
Zeit?
Wie Zeit?
Zeit ist der Grund, dass wir alt werden.
Nein, Zeit ist der Grund, dass nicht alles auf einmal passiert. Dass wir altern, nee, also die haben halt ein Paper veröffentlicht, da stand drin, dass sie in den Mitochondrien, die Mitochondrien sind die Dinger, die die Zellen mit Energie versorgen, dass sie da irgendwie was gefunden haben, wie war das genau, freie Radikale in den Mitochondrien würden das Altern halt irgendwie steuern. Das ist widerlegt worden gerade. Sowas finde ich ja immer total klasse, wenn dann irgendwie ein paar Wissenschaftler hingehen und sagen, ah cool, das gucke ich mir mal an und reproduziere das mal. Und die haben es gerade widerlegt. Und das waren nicht nur irgendwelche Wissenschaftler, sondern es waren so ein 30-Wissenschaftler-Team oder sowas. Das heißt, die Wissenschaft hat festgestellt, niemand weiß, warum wir altern. Das fand ich schon mal sehr schön. Also die Gründe für das Altern kennen wir nicht. Aber was wir kennen, und das fand ich total spannend, wir können rausfinden, dass das Alter, also alt, sich alt fühlen, sehr stark auch mit der Psyche zusammenhängt. Und das haben ein paar amerikanische Wissenschaftler gemacht. Ist schon länger her. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt erst irgendwo veröffentlicht worden ist. Und zwar in den 80er Jahren schon haben sie ein Gebäude, also ein Haus gebaut, das genauso eingerichtet war wie vor 22 Jahren. Haben sich dann, ich weiß gar nicht wie viele, 8 Leute waren es genau, 8 Männer genommen, alles 70-Jährige. Und haben gesagt, so, ihr geht jetzt in dieses Haus, da sind nur Sachen drin aus eurer Vergangenheit. Also die haben keine Spiegel da drin gehabt, damit man sich nicht selbst sieht. Die haben keine Gegenstände gehabt, die modern waren. Die einzigen Fotos, die in diesem Haus waren, waren Fotos der Männer von vor 22 Jahren. Und haben die da drin eine Woche lang so leben lassen und miteinander reden lassen und denen auch immer mal so Themen gegeben, worüber sie mal reden sollen und sowas. Und haben hinterher geguckt, wie alt fühlen sie sich eigentlich. Ja, so, was machen die? Also die mussten sich auch, hatten keine Hilfsmittel, die mussten halt jeden Scheiß auch selbst in den ersten Stock schleppen und sowas, obwohl sie teilweise auch im Stock gingen und so. Stellt sich raus, nach diesen paar Tagen in diesem Haus haben die sich wesentlich jünger gefühlt. Und sie haben auch, das finde ich irre, sich wesentlich jünger benommen. Inklusive eines Fußballspiels an der Bushaltestelle, als sie Langeweile hatten. Das fand ich eigentlich die schönste Sache. Die aber die Wissenschaftler sich nicht getraut haben, in ihr Paper zu schreiben, weil sie Angst hatten, dass es dann abgelehnt würde. Also das heißt, deine Umgebung, also die Art und Weise, wie du mit deiner Umgebung interagierst, lässt dich alt oder jung fühlen. Das heißt, wenn du jetzt 22 Jahre zurückgehst, also deine Umgebung in 22 Jahre zurück definierst, wirst du dich wahrscheinlich auch so fühlen, wie du dich vor 22 Jahren gefühlt hast. Oder stärker so fühlen, wie du dich vor 22 also Jahren gefühlt hast.
Vor 22 Jahren war ich 15.
Ja.
Ich überlege gerade, ob ich wieder mein Zimmer so einrichten will mit 15.
Naja, und du hast halt
Bravo-Poster her.
Genau. Und du hast halt, vor allen Dingen hast du auch solche, so die Gegenstände der Moderne. Also es ist ja immer auch Moderne, die einem selber vor Augen führt, wie alt man eigentlich ist. Vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren hatten wir noch kein Internet. Jetzt machen wir hier Radio übers Internet und auch das zeigt dir ja, dass du alterst. Und in dem Moment, wo du diese Variable rausnimmst, bleibst du länger jung, zumindest im Kopf. Und die Psychosomatik sorgt dann halt dafür, dass auch dein Körper jung ist. Also dass dir die Knieschmerzen nicht mehr gerade so wehtun.
Ich glaube, damals hatte ich so eine Tennisphase, wo ich immer so gerade auf Tennisspieler irgendwie mich interessiert habe. Also wieder Fotos aufhängen von André Agassi und Horst Koff und Thomas Muster. Kriegen die her? Mal gucken. Vielleicht mache ich mir so ein kleines Kämmerchen irgendwie mit vor 20 Jahren.
Genau, und dann gehst du immer rein.
Genau.
Jungbrunnen.
Genau, dann mal gucken. Mal schauen. Was das interessant ist, es überrascht mich nicht an sich, aber es überrascht mich, dass es so deutlich nachweisbar ist, genau. Auf die Art und Weise, dass es wirklich reicht, sich quasi an sich die Umgebung zu schaffen und dass man sich dann wirklich auch körperlich so jünger fühlt. Das ist schon cool. Finde ich cool. Ich habe gar nichts, was zu dem Thema passt.
Ich habe noch was zu dem Thema passt.
Dann mach du weiter.
Okay, Gehirnjogging, kennst du? Diese Computerspiele, wo du dann irgendwie so Rätsel lösen musst und all sowas.
Habe ich nie gemacht, aber ich weiß, dass es sie gibt.
Also die Hersteller dieser Produkte behaupten ja immer, dass das Gehirn auf Trab hält und die geistige Leistungsfähigkeit steigert und das Gehirn nicht so schnell altert. Und, ne, so Gehirnjogging halt. Wer das macht, der bleibt geistig fit. Das ist so die Behauptung, stellt sich raus. Ist halt nur eine PR-Behauptung, lässt sich nicht wissenschaftlich nachvollziehen. Also wer
gilt das allgemein für geistige Tätigkeiten?
Nein, es gilt nicht allgemein für es gilt speziell für diese für diese Spiele, weil letztendlich die geistige oder die angenommene geistige oder nee, wie soll ich sagen, die Leistungsfähigkeit innerhalb des Spiels steigert sich tatsächlich. Aber das tut sie immer, wenn du irgendetwas übst. Die Leistungsfähigkeit allgemein steigert sich durch dieses Spiel aber nicht. Also das heißt, es bleibt auf das Spiel selber beschränkt.
Okay, ja, das dann ist doch sonst andersrum wäre es mit komischen Schienen, aber gut, dass halt diese Spiele einfach vermutlich, das ist ja auch wie Sudokus, ja.
Ja, genau.
Das bringt auch weil das Sudoku muss man im Prinzip, das ist ja auch nur rein irgendwie System, irgendwie, wenn man irgendwie ein System hat, dann macht man das und fertig und muss auch nicht wahnsinnig nachdenken drüber. Also
was allerdings sich positiv auf das Gehirn auswirkt, ist ein bisschen Sport.
Genau, also Joggen statt Gehirnjoggen.
Genau, echtes Joggen statt Gehirnjoggen ist besser für das Gehirn im Allgemeinen. Du machst dann vielleicht nicht die Gehirnjogging-Aufgaben besser, aber dein Hirn altert vielleicht nicht ganz so schnell. Ja.
Ich habe jetzt hier noch eine coole Meldung, die für dich passt jetzt, die passt zu Leistungsfähigkeit, passt sie im gewissen Sinne. Es ist ja, habe ich heute gerade wieder in der Zeitung gelesen, Seehofer in Bayern regt sich wieder auf, weil irgendwelche Stromtrassen gebaut werden sollen. Mhm. Ich habe gesagt, da willst du die Atomkraftwerke in Bayern abschalten, aber auch keine Stromleitungen, dass Strom von anderswo dahin kommt.
Heiliger St. Florian.
Ja. Genau, drum kauft er jetzt auch irgendwie Strom in Österreich ein, wo wir das irgendwie in irgendwelchen alten Ölkraftwerken irgendwie machen. Oder so. Also wie gesagt, ist halt, die ganze Stromsache ist absurd, weil man halt entweder, wenn man das Problem hat, wenn man den Strom nicht mit Atomkraftwerk oder Kohle oder sowas machen will, dann hat man das Problem, dass man den Strom nicht dort erzeugen kann, wo er hin muss. Und wenn du halt das Windkraft hast, halt dort, wo es Wind ist, und Wasserkraft nur dort, wo du dann irgendwelche großen Stauseen machen kannst oder sowas. Und wenn du irgendwelche Wasser aufstaust, dann kriegst du noch jede Menge andere Umweltprobleme mit rein. Und eine Sache, die ich mir, wie ich darüber gelesen habe, gedacht habe, das ist ja eigentlich absurd, dass die Idee noch keiner hatte bis jetzt, du nimmst eine Boje, eine kleine, setzt die in den Fluss, dann fließt das Wasser durch und erzeugt Strom.
Ja.
Weil der Fluss fließt ja immer.
Ja.
Und brauchst irgendwie nicht riesen Kraftwerke bauen oder sowas, den ganzen Tal aufstauen und überfluten, damit du halt dann das Wasser durchfließen lassen kannst und haust halt da in den Fluss kleine Bojen rein. Das hat in Niederösterreich ein Erfinder gemacht, der hat jetzt irgendwie hat da irgendwie ewig lang gebraucht, bis das die ganzen Genehmigungen gekommen sind und alles. Und wir 12 Jahre gebastelt und dann halt irgendwie mit noch viel mehr Zeit irgendwie mit Bürokratie zugebracht, um das irgendwie genehmigt zu kriegen. Die heißen irgendwie Aqua Libre, die Dinger. Und hat jetzt 9 Stück von denen in Niederösterreich in die Donau gesetzt. Mhm. Und sagt, dass eine dieser Bojen, also die sind schon im Wasser, also eine von diesen Bojen kann 70 Haushalte mit Strom versorgen. Was doch ziemlich viel ist. Also vor allem, wenn du jetzt kein Atomkraftwerk ersetzen damit. Aber wenn du halt wirklich so in so Gegenden bist, wo dann irgendwie so das, wo halt irgendwelche kleine Dörfer oder sowas, und du hast halt irgendwie einen Fluss in der Nähe, dann schmeißt halt ein paar von den Dingern rein. Dann ist halt das Dorf schon mal, braucht schon mal keine Atomkraftwerke.
Darfst halt nicht zu viele von den Dingern in den Fluss schmeißen, sonst verringerst du die Fließgeschwindigkeit. Also du beeinflusst halt die Fließgeschwindigkeit des Flusses. Das ist halt ein bisschen problematisch. Also wenn man das, genau.
Wie viele man braucht davon, aber wenn du.
Also wie viele Bojen pro Abschnitt, also pro Meter darf ich in den Fluss tun, ohne dass es negative Auswirkungen vielleicht für das übernächste Dorf hat, weil die Fließgeschwindigkeit dann nicht mehr hoch genug ist.
Ja, aber ich glaube in dem Fall, die Bojen können, glaube ich, nie so ein massiver Eingriff sein, wie es halt eben eine große Staumauer ist. Weil
das ist ja sowieso, ja.
Also insofern, das Ding ist ja quasi.
Aber die werden wahrscheinlich nicht so viel Strom erzeugen wie eine große Staumauer, oder?
Das kann gut sein, aber es ist halt einem wieder ein Stückchen mehr, wie man halt doch irgendwie ein paar Dinge anders machen kann.
Was ich ganz interessant finde, ist dieses Ding mobil zu verwenden. Also dass man sagt, so ich bin irgendwie unterwegs, irgendwo, irgendwas und schmeiße jetzt einfach mal meinen Generator ins Wasser.
Weißt du, du hältst mit deinem Wohnmobil.
Achso, die ist groß.
Ich habe jetzt auf dem Foto, was da ist, da ist keine Skala dabei, aber das sind schon ein bisschen größer. Ich glaube auf die Homepage schon von dem. Aber so wie so ein kleines Solarpanel irgendwie zum Camping mitnehmen oder sowas, ja. Das wäre cool. Schau hier, technische Beschreibung. Länge 1 Meter, 1100 Zentimeter.
Also 1 Meter.
Ja, Gewicht 6 Tonnen.
10 Meter.
Ja, Gewicht 6 Tonnen, okay, also ja, ja, ist für Campingurlaub nicht ganz so brauchbar, aber man muss sich überlegen, ob was rauskommt, wenn man das kleiner macht, ob sich das noch irgendwie lohnt, wenn man das kleiner macht. Also hier steht, liefert 70 Kilowatt Leistung bei einer Strömung von 3 Meter pro Sekunde. Je nach Standort kann sie bis zu 300 Megawattstunden im Jahr liefern.
Oh. Das ist ordentlich.
Ja, das müssen wir mal schauen, was da rauskommt, ob sie das irgendwie durchsetzt oder das jetzt irgendwie, die Dinger sind, die Testdinger sind irgendwo bei mir, da wo ich in Österreich herkomme, in der Wachau. Guck mal, vielleicht, wenn ich das nächste Mal dort bin, vielleicht schaue ich mal, wo die
rumliegen. Muss iPhone laden gehen.
An. Genau, ja. Hab kein iPhone, aber ich gucke mir das mal an, wo die drin liegen und vielleicht, ob die da wirklich irgendwie, ob die jetzt groß auf, würde mich interessieren, ob die jetzt da großartig auffallen, ob die halt irgendwie so den gleichen potenziellen Hässlichkeitsfaktor haben, wie es viele bei Windrädern empfinden oder sowas, spielt dann auch nochmal eine Rolle. Ich werde mir das mal anschauen, wenn ich das nächste Mal dort bin.
Deutsche und kanadische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Art und Weise, wie man geht, du wanderst ja auch, die Art und Weise, wie man geht, sich auf die kognitiven Fähigkeiten, insbesondere aufs Gedächtnis, auswirkt. Die sind hingegangen, haben sich gedacht, okay, wir gucken mal, ob die Art und Weise des Gehens auch auf Depressionen Einfluss haben kann. So, und haben Leute depressiv und nicht depressiv laufen lassen. Ja? Also 40 Leute genommen, haben gesagt, so, du gehst jetzt ein bisschen depressiver, also was für hängende Schultern, schlurfender Gang.
Ich stelle mir da gerade irgendwie Monty Python und
Silly Walks vor.
Oder irgendwie Wissenschaftler, der irgendwie einen absurden Gegner durch den Wald hüpfen und dann irgendwie ein anderer mit Klemmbrett daneben steht und das bewertet. Aber vermutlich war es ein bisschen seriöser.
Und haben sie fröhlicher laufen lassen, ne? So erhobenen Hauptes, schwungvoller Gang, tralalalala. Dann haben sie den Wörter angeboten, die positiv oder negativ sind, Wörter wie zum Beispiel mutig oder langweilig. Die Probanden sollten dann entscheiden, wie gut diese mutigen oder diese fröhlichen oder depressiven Wörter sie beschreiben. Tatsächlich ist es so, dass wenn du minutenlang depressiv gelaufen bist, du dich diesen depressiven Wörtern zugeneigt fühlst und umgekehrt. Das heißt, je nachdem, wie man geht, beeinflusst, welche Art von Information das Gehirn bevorzugt verarbeitet. Sprich, läufst du mit erhobenen Hauptes durch die Stadt, wirst du wahrscheinlich eher die angenehmen Dinge sehen und dir merken. Läufst du schlurfend und depressiv durch die Stadt, wirst du dir vermutlich eher die unangenehmen Dinge merken.
Klar, wenn du am Boden guckst, siehst du die ganzen Hundekacke und
genau,
was da rumliegt. Nee, aber das ist interessant. Also ich überlege mir,
da können jetzt diese Positive Thinking Spinner, ja, können daraus jetzt wieder irgendwie falsche Schlüsse ziehen und erzählen, ja, laufen Sie nicht nur lächelnd und denken Sie nicht nur positiv, sondern hüpfen Sie auch stets und ständig.
Ja, ich meine, in Zukunft bin ich nur irgendwelche komischen Walking-Gruppen in Wäldern, genau, die dann auch irgendwie hüpfen und lachen dabei. Das wird schrecklich. Aber
ganze Wald voller Leute mit so Stöcken, die sie falsch benutzen, genau, und machen.
Genau, ja. Na, ich weiß, wenn ich bei meiner Tante in Mölln zu Besuch bin, ist immer, wir hat so einen schönen Balkon, wo ich oft draußen sitze, und gleich nebenan ist so ein Veranstaltungsraum, wo immer einmal die Woche am Abend Lach-Yoga ist.
Ja.
Das ist aber vollkommen absurd, da wie abends draußen zu sitzen und dann irgendwie eine halbe Stunde lang nebenan zu hören, wie die da lachen.
Also ich hatte so jemanden mal im Radio im Interview, das war auch ein bisschen seltsam. Habe ich das schon mal erzählt? Ich weiß gar nicht mehr.
Ich glaube, hast du erzählt.
Ja, okay, dann erzähle ich das jetzt nicht nochmal, das ja.
Weil wir gerade bei Wege finden und gehen sind,
ja,
weißt du, wie man den kürzesten Weg zu einer Budapester Pizzeria findet?
Google Maps. Keine Ahnung.
Aber Wissenschaftler von weiß nicht wo, international, haben den Marangoni-Effekt benutzt. Wusste auch nicht, was das ist. Und haben einen chemischen Prozessor gebaut. Also die Idee ist ziemlich cool. Also du überträgst quasi das Straßennetz, in dem Fall zum Beispiel, von Budapest, frag mich nicht, warum die Budapest genommen haben, überträgst das Straßennetz mal in so ein reales Labyrinth. Ja, also irgendwie baust du halt so ein Labyrinth, das halt, wo halt die Straßen drin sind. Dann nimmst dir zwei Punkte, A und B, wo du hin willst, und machst bei dem einen Punkt eine, also das ganze Labyrinth ist so mit einer alkalischen Flüssigkeit gefüllt.
Ja.
Und am einem Punkt am Zielort haust ein Gel hin mit einer Säure. Und die Säure verteilt sich dann in dieser alkalischen Lösung. Das meiste davon ist aber dort, wo das hingetan ist, also am Ziel, sagen wir jetzt mal. Und jetzt kannst du am anderen Ende, am Ausgangspunkt, eine Lauge hintun mit einem Farbstoff. Und dank des Marangoni-Effekts wird diese Mischung, also die Lauge, wird quasi von der Mischung aus Säure und alkalischer Flüssigkeit abgestoßen und wird hin Richtung Quelle der Säure geschoben. Ja, also ich bin jetzt nicht so fit in Chemie, um das genau erklären zu können, aber im Wesentlichen ist so, ist halt, ich stelle mir das so vor, wie wenn du jetzt quasi irgendwie so ein, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du das Experiment kennst, wo du irgendwie Milch hast und Farb reintust und dann so einen Tropfen Spüli drauf tust,
nee.
Spülmittel. Das ist ein ziemlich cooles Experiment. Also das Spülmittel löst die Oberflächenspannung auf und das ist halt wirklich so von einem Moment auf den anderen, wie das Ganze, die Farbe auf der Milch da auseinanderströmt und die wildesten Muster bildet spontan. Und so ähnlich, sowas ähnliches scheint da auch zu sein. So ein chemischer Prozess, wo du halt quasi, du hast halt an einem Punkt, an dem Zielpunkt, wo du hin willst, eine starke Säurekonzentration und dann schmeißt du halt irgendwie bei einem Startpunkt irgendwie die Lauge rein und die breitet sich dann spontan über das ganze Labyrinth aus und wird aber hauptsächlich eben zu der Säure hingedrückt. Und das Schöne ist daran, wenn du einen Farbstoff reinmachst, dann sucht die sich halt einerseits den schnellsten Weg dorthin, also den günstigsten Weg, und du siehst sofort in dem Labyrinth halt leuchtet dann quasi dieser optimale Weg von A nach B auf.
Ja.
Dort ist eben das der meiste Farbstoff, aber, und das ist das Tolle dran, du hast quasi parallel dazu auch noch in schwächerer Ausprägung die anderen Wege. Also du hast halt verschiedene Wege von A nach B, wo der optimalste am stärksten eingefärbt ist und die nicht so optimalen schwächer eingefärbt sind. Und alle diese Wege werden quasi gleichzeitig und spontan, also gleichzeitig und parallel, das gleiche Wort, werden gleichzeitig eben angezeigt.
Cool.
Und die haben jetzt, ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben, ob die jetzt irgendwie, ich glaube, die haben noch nichts konkretes Teil gebaut, das halt irgendwie verwendet werden kann. Ja, genau, dieser Budapester Test war eben das der einzige Test, den sie real gemacht haben bis jetzt. Aber sie meinen, sie können das irgendwie in der Verkehrsplanung verwenden oder sowas, aber so ein chemisches Navi oder sowas gibt's noch nicht, aber ich fand den Effekt einfach ziemlich cool.
Das ist wirklich sehr cool. Es sieht bestimmt auch cool aus, wenn man das dann mehr oder weniger einschaltet und es macht Fump. Genau. Und die unterschiedlich langen Wege werden unterschiedlich angezeigt. Das lässt sich ja mit Sicherheit auch modellieren und in Navigationssysteme irgendwann mal übertragen.
Genau, man muss dann immer Säure nachfüllen oder sowas.
Genau, so. Wie so eine Autobatterie, genau.
Genau.
Was habe ich denn noch gefunden? Die Hans-Böckler-Stiftung hat ein ganz interessantes Dingsi veröffentlicht, und zwar den sogenannten Verteilungsmonitor. Das ist einfach nur eine Aufbereitung, das hatten wir schon mal, eine Aufbereitung der Daten aus dem sozioökonomischen Panel.
So, ja.
Und ein paar Studien, die sie selbst gemacht haben und eine amtlichen Statistik, und die sagen halt, also da kannst du halt ganz gut ablesen, ist einfach ein ganz interessantes Ding, kannst du ganz gut ablesen, wie sich Einkommen und Soziales und so weiter verteilt. Also durchschnittliche Bruttomonatsverdienst eines Vollzeitbeschäftigten sind 3.449 Euro. Frauen haben 18% weniger. Was gab's denn noch? Die aktuelle Niedriglohngrenze liegt bei 9,30 Euro die Stunde. Der Anteil der Niedriglohnempfänger, Achtung, 24%. Krass, oder? Jeder vierte verdient weniger als 9,30 Euro die Stunde. Das ist so zum Kotzen.
Ich habe gestern, bei der Tagesschau gestern, glaube ich, die Meldung, dass irgendwie wahnsinnig viele Leute nicht mehr von der Pension leben können und dann noch irgendwie was aufgestockt kriegen.
Ja, aufgestockt kriegen, Flaschen sammeln gehen und so einen Scheiß machen müssen. Das ist echt peinlich Das durchschnittliche Nettovermögen pro Person, 83.300 Euro. Wie viel hast du davon?
Netto, nicht so viel.
Ja, siehste?
Also nicht mal annähernd so viel. Also das ist quasi, Vermögen heißt quasi angespart oder sowas.
Was du so hast, ne? Also Immobilien, Cash und sowas alles.
Achso, ich habe vergessen, meine Immobilien alle dazu zu rechnen. Dann sind es
natürlich mehr. Das ist natürlich wesentlich mehr. Dann gehörst du vielleicht zu den reichsten 5%. Die haben nämlich im Schnitt
83.000 Durchschnitt, Entschuldigung, ich muss unterbrechen, aber das ist absurd viel. Ich kenne keinen, der 83.000 Euro
hat. Noch eine schöne Zahl. Ja. Die reichsten 5% haben mindestens 323.000 Euro Nettovermögen. Die ärmsten 5% haben Schulden von mindestens 1.600 Euro.
Ja, also wenn der Durchschnitt 83 ist, dann
müssen das ist krass.
Wahnsinnig viele Menschen müssen da wahnsinnig viel mehr haben.
Ja.
Und so Unmengen Menschen.
Genau. Ich muss das Doppelte von dir haben, weil du nichts hast. Also im, ja. Also
ja. Ja. Du hast das.
Ich habe das alles.
Das hole ich mir dann nochmal. Aber ja, nee, aber das ist absurd. Da gab es ja auch irgendwie diese, ich weiß nicht, du kennst das sicherlich, die Arbeit von Rosling, wo halt wirklich nachweist, ja, dass halt es nicht unbedingt darum geht, wie viel Geld man hat, sondern es geht der Gesellschaft als Ganzes umso schlechter, je größer der Unterschied,
genau,
zwischen Arm und Reich ist.
Und das ist halt, das gilt übrigens für alle Extreme in allen Populationen. Das war, man, lange her, in der SWR 2 Aula habe ich da mal einen sehr interessanten Vortrag von einem hessischen Wissenschaftler gehört. Das ist halt immer da, wo die Extreme am stärksten ausgeprägt sind, also auch in Schulklassen, die Noten zum Beispiel. Immer da, wo die Extreme am stärksten ausgeprägt sind, geht es der gesamten Population schlechter. Also es ist nicht nur auf Einkommen bezogen, sondern scheint sich übertragen zu lassen auf alles Mögliche.
Ja, und so wie es ausschaut, geht es aber genau in die andere Richtung immer weiter, ja, das muss man sehen.
Ja, das tut's. Weil natürlich jeder dran glaubt, zu denen zu gehören, die dann überdurchschnittlich was kriegen. Genau. Ist aber halt nicht. Also gerade wenn du so 3.000, also diese 3.450 Euro Durchschnittseinkommen, ich habe jetzt gerade eine Grafik irgendwo gesehen zum Lokführerstreik, wie viel die verdienen. Also ein Berufseinsteiger verdient da irgendwie 2,2 im Monat brutto und nach, ich glaube, 20 Jahren oder so hast du halt diese 3,5 brutto. Schon nicht viel. Also ich hätte gedacht, dass die wesentlich besser bezahlt sind.
Ja, ich überlege gerade, was ich hatte, glaube ich, ich angefangen habe, also als Wissenschaftler, also als Postdoc, also nach meinem Doktoratstudium, es waren unter 3.000, habe ich auch, also es waren keine 2.200, aber auch nicht, es ist unter 3.000 brutto,
ja,
angefangen. Also das ist, also ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwie, ich will jetzt gar keine Aussage über den Lokführerstreik oder sowas machen.
Nee, ich aber fand
es
das
halt,
nur.
Es ist teilweise, wenn man sich irgendwie anschaut, es werden wahnsinnig viele Jobs werden eigentlich nicht wirklich gut bezahlt.
Ja.
Und das waren auch viele wichtige Jobs.
Ja, genau.
Die unwichtigen Jobs, ja, irgendwelche Bankmanager oder sowas.
Ja, Radiomoderatoren.
Oder auch irgendwie so einen Nick Vogel hinstellen kannst, der halt irgendwie so, genau, wie bei der Simpsons-Folge alle 5 Minuten irgendwie wahllos auf die Tastatur haut. Ja, der könnte den gleichen Job machen, vermutlich sogar besser. Aber die haben halt, das sind die das ganze Geld verdienen.
Ja.
Ja. Revolution, braucht mehr Revolution wieder.
Natürlich, das ja sowieso, aber ja, kriegen wir ja nicht hin. Spielst du Videospiele?
Nein,
nicht. Nie. Interessanter Punkt, also amerikanische Wissenschaftler haben nämlich rausgefunden, 3D-Videospiele schlagen stärker auf die Stimmung als 2D-Videospiele.
Es gibt 3D-Videospiele, wusste ich gar nicht.
Aber ja, ich vermute mal, dass die damit so diese ja, weiß ich auch nicht. Gute Frage. Ich vermute mal, dass das so diese einfach nur an der Perspektive liegt. Ne?
So, ja, ich erinnere mich, es gab diesen Nintendo 3DS, wo du irgendwie, das habe ich mal in der Hand gehabt, zum Teil. Das schaut cool aus, das ist wirklich 3D.
Das ist tatsächlich 3D?
Ja, das ist, du hast, wenn du auf die richtige Art, du brauchst keine Brille, sondern du musst nur, wenn du auf die richtige Art und Weise drauf schaust, dann ist es wirklich, schaut aus 3D.
Also so, ich dachte eher, es geht um sowas wie die Perspektive, die da in dem Spiel angezeigt wird. Stimmt, da habe ich mich jetzt nicht näher darum gekümmert. Sie haben jedenfalls Probanden, wie heißt es hier, Grand Theft Auto spielen lassen. Da musst du halt Autos klauen. Die eine Gruppe, da haben sie gesagt, hier spielt mal so gewalttätig wie möglich, also haut den Leuten auf die Mütze, erschießt sie, nehmt das Auto und fahrt Amok. Den anderen haben sie gesagt, geht mal da in die Bowlingbahn und spielt Bowling gegeneinander. Also im selben Spiel. Und haben 2D- und 3D-Bildschirme genommen. Und dann geguckt, wie aggressiv sind die Leute nach dem Spiel. Das kriegst du natürlich immer nur raus, indem du sie befragst. Ne? Ist halt immer so ein bisschen Rauschen mit drin in diesen Daten. Also haben wir gesagt, so, wir spielen 2D, wir spielen 3D. Dann muss es tatsächlich übrigens, wie du sagst, ein 3D-Bildschirm gewesen sein und nicht nur eine Perspektive. Und der Unterschied zwischen der Bowling- und der Amok-Gruppe, der Unterschied zwischen der Bowling- und der Amok-Gruppe war beim 3D-Spiel wesentlich größer als beim 2D-Spiel. Die schließen
also die haben sowohl Autocloud und erschießen als auch Bowling 2 und 3D gespielt.
Genau.
Ja, okay. Gut.
Und zwar auch mit Brillen, lese ich hier gerade noch mit einem Auge. Mit 3D-Brillen haben sie es auch gemacht. Und ja, die Stimmungslage war halt bei 3D wesentlich mieser hinterher bei den Amok-Leuten als bei den Bowling-Leuten, als es bei 2D gewesen ist.
Ich So mies, okay, ich überlege gerade, ich mein, denk mal, ich weiß nicht, ich finde das, das Setup ein bisschen komisch, weil ich meine, irgendwie Bowling ist halt Bowling. Das ist jetzt, glaube ich, sowohl als 2 als 3D nicht wahnsinnig.
Nein, es geht ja um den
Unterschied. Um Leute abknallen.
Ja klar, aber in 2D war der Unterschied zwischen Bowling und Leute abknallen nicht so groß.
Ach so, okay.
Also die Stimmung nach dem Spiel war nicht so groß. Jetzt werden natürlich wieder irgendwelche, wahrscheinlich wieder das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen mit Herrn Pfeiffer daraus ableiten, dass Computerspiele prinzipiell aggressiv machen. Aber da fehlt dann halt immer noch eine Langzeit. Studie. Also ich habe noch nichts gesehen, also dass gewaltvolle Spiele auch aggressiv machen, das ist eine Binse. Also das ist auch oft genug schon gemessen und nachgewiesen worden.
Aggressiver machen als anderes.
Die Frage ist auch vor allen Dingen, wie lange hält diese Aggressivität an? Also ist ein gewalttätiges Computerspiel hinreichende Begründung für den Amoklauf in der Schule meinetwegen? Da fehlt meiner Meinung nicht, meines Wissens nach im Moment noch der Nachweis. Also ich weiß nicht, wie das lang so Langzeitfolgen irgendwie.
Genau, ja, also ich halt das ganze diese monokausalen irgendwie
schwierig,
der hat irgendwie eine CD von dem drin, genau. Hat da irgendwie der Schossen drum ist der verursacht Rockmusik irgendwie Mordgedanken oder sowas. Das ist eigentlich generell immer Unsinn. Und die gleiche pseudowissenschaftlicher Humbug kastelt auch bei den Computerspielen, weil irgendwie sagt, ja, ach, da in dem Spiel knallt der einen den anderen ab und drum hat der irgendwie auch den anderen im realen Leben abgeknallt.
Ja, das funktioniert.
Ist halt, die Frage, du musst halt irgendwie wissen, wenn vielleicht war der vorher aus welchen anderen Gründen genauso aggressiv und hat deswegen halt diese aggressiven Spiele gespielt, weil halt das und andere Spiele sind einfach, es gibt halt immer nicht nur einen Grund, warum man irgendwie eine Tätigkeit wie Computerspiele zum Beispiel macht, sondern viele verschiedene Gründe und das sagen jetzt irgendwie diese ganze Computerspiele sind böse Geschichte. Das halte ich.
Das funktioniert hinten und vorne nicht. Nein, genau. Das wirklich nicht. Was mittlerweile funktioniert, das ist, fand ich auch sehr spektakulär, tote Herzen zu transplantieren.
Die sind nachher wieder lebendig, weil sonst
genau.
Macht das nicht ganz Sinn.
Ja, genau. Und normalerweise hältst du ja den Kreislauf, also das Herz-Kreislauf-System eines Hirntoten am Leben. Dann wird kurz das Herz rausgenommen, auf Eis gepackt und so schnell wie möglich transplantiert. Was sie jetzt gemacht haben, ist, sie können Herzen, die nicht länger als 20 Minuten tot sind, also maximal 20 Minuten nicht mehr geschlagen haben, können sie in eine Maschine packen, wo irgendwie eine Flüssigkeit drin ist. Und in dieser Maschine werden die dann auch wieder an ein Kreislaufsystem angeschlossen, das da einfach nur neutral Flüssigkeit durchpumpt. Das Herz wird in dieser Kiste zum Schlagen gebracht, ja, und schlägt dann da so vor sich hin. Und damit kannst du es dann halt, ich weiß nicht wie weit, aber wahrscheinlich dann auch mal quer durchs Land transportieren, ohne dass du irgendwie direkt Flugzeug und Höchstgeschwindigkeit und Blaulicht und irgendwie sowas machen kannst, sondern hast halt ein schlagendes Herz in einer Kiste und kannst es dann wieder einbauen. Und das haben sie jetzt schon dreimal gemacht und es hat funktioniert.
Eine Freundin von mir, die auch Astronomin ist, aber dann auf irgendwelchen absurden Umwegen in einem Job gelandet, wo sie jetzt in Österreich für Transplantationsdatenbanken zuständig ist. Also die verwaltet die ganzen Transplantationen und so weiter. Und wann irgendwo wo was wohin kommt und welches, was wie, weiß ich auch nicht genau. Aber ist auf jeden Fall jetzt für Transplantationen zuständig und die erzählt mir auch immer tolle Geschichten von irgendwelchen, was man jetzt wo wieder hier neu transplantieren kann und so weiter. Also das ist schon cool, was man irgendwie alles von einem ins andere stecken kann. Also es überrascht mich immer wieder, dass das geht.
Was ich ja auch so faszinierend finde, ist, also einmal diese Organtransplantationen finde ich faszinierend, was ich aber auch faszinierend finde, ist, dass man Nerven nähen kann. Das macht mich jedes Mal wieder fertig, wenn ich an solche Dinge denke, seltsame Sachen im Körper zusammen zu flicken. Da finde ich Nerven immer noch das Faszinierendste.
Ja, also dass ich, wie gesagt, da bin ich froh, dass ich kein Arzt bin. Das wird mich alles zu sehr gruseln, da irgendwo rumzubasteln.
Auch ich weiß ja nicht. Ich hätte noch was Interessantes, da habe ich aber bisher nur die Überschrift und den Einleitungstext gelesen. Soll ich es erzählen? Es ist sehr lustig.
Dann erzähle ich, habe noch was Schönes für den Schluss dann.
Da habe ich auch noch was. Aber gut, dann kurzer Hinweis. Ja. Liebe Veganer, ich glaube, es war sogar eine Hörereinsendung. Liebe Veganer, ihr müsst jetzt sehr tapfer sein. Pflanzen kriegen mit, dass sie gegessen werden. Und es gibt Anzeichen dafür, dass es ihnen nicht gefällt.
Also ich muss ehrlich sagen, bei diesen bei diesen Meldungen bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Da hast du mich alle Woche bei Facebook wieder eine Meldung, irgendwie Vegetarier sind die besseren Menschen,
Veganern, das habe ich dazu jetzt gesagt. Das ist also Pflanzen.
Ich halte von dieser ganzen Vegetarier-Veganer-Bashing überhaupt
nichts. Ich finde das nur gerade sehr, sehr lustig, weil natürlich hat das überhaupt keine Auswirkungen auf die Veganer, aber man kann sich prima trollen damit. Es geht darum, dass sie, ich habe es nur ganz kurz überflogen. Sie haben gemessen, was eine Pflanze macht, wenn sie von einer Raupe gefressen wird, beziehungsweise auch wenn man ein Blatt abrupft, um es zu essen. Das erzeugt Vibrationen. Also gefressen werden erzeugt Vibrationen. Diese Vibration erkennt die Pflanze und schüttet irgendeinen Stoff aus, der verhindern soll, dass sie noch weiter gefressen wird. Das heißt, sie merkt, dass sie gefressen wird und sie mag es nicht, sonst würde sie ja den Stoff nicht ausschütten.
Also wenn diese Pflanzen auch irgendwelche Verteidigungsmechanismen haben und so weiter, ich meine, das ist ja jetzt nicht weiter überraschend. Also der Teil ist überraschend. Ich wollte sagen, dass man jetzt nicht irgendwie diese Schlagzeile, die du jetzt gerade am Anfang gebracht hast, das ist jetzt nicht keine großartige Neuigkeit, dass Pflanzen sind lebendig. Und wie alles Lebendige werden die irgendwelche Mechanismen haben, um ihre Lebendigkeit möglichst lange aufrechtzuerhalten. Also das alles andere wäre verwunderlich. Aber wenn man es anders sagen wollte, wenn Pflanzen nicht gefressen werden wollen, dann hätten sie sich in den 4 Milliarden Jahren mal irgendwie
kümmern können,
wegzulaufen, ja, wie es die Tiere getan haben. Was in 4,5 Milliarden Jahren Existenz zu blöd ist, wegzulaufen und zu lernen, kann ruhig gegessen werden.
Podcast-Wissenschaftler haben festgestellt, Pflanzen sind dumm.
Genau.
Und werden darum gefressen. So ist das halt. Die Dümmsten werden gefressen.
Genau.
So. Du wolltest die Schlussmeldung bringen, dann bringe ich die vorletzte Meldung. Das ist so ein Artikel, den ich in der Zeit gefunden habe.
Nee, dann ist es nicht das, was ich habe.
Und zwar ist das so ein bisschen, es kommt ein bisschen daher wie BuzzFeed, was ich etwas schade finde. Also so, ne, die 10 tollsten Dinger, die du noch nie gesehen hast oder sowas. Aber an der Stelle fand ich das total schön. Das sind nämlich die 20 wichtigsten Medizinmythen. Das war sogar Titel in der Geschichte in der Zeit, ich weiß es gar nicht mehr. Aber die, also so ähnlich wie Christoph Drösser mit seinem Stimmt's, mit dieser Rubrik das immer macht, dröseln die halt mal so ein bisschen auf, was die Leute alles glauben, was halt eigentlich gar nicht der Fall ist. Also, dass man Hände ständig desinfizieren sollte, weil die Toilette so keimbelastet ist. 3 Liter Wasser am Tag ist Quatsch. Testosteron macht aggressiv, stimmt nicht. Cholesterin ist nicht notwendigerweise böse. Der Körper muss auch nicht entschlackt werden. Bei schwachem Licht lesen schadet den Augen nicht. Und so weiter. Also die lösen da so ein paar sehr schöne Sachen auf.
Haben die eine Quelle angegeben für die Mythen, zufälligerweise?
Für die Mythen oder für die Auflösung?
Generell.
Naja, die Mythen,
für die Auflösung.
Für die Auflösung? Das sind Journalisten, die geben in der Regel keine Quellen an.
Du kennst doch Jörg Wipplinger, oder?
Ja, warte mal.
Der macht in dem Videoblog Die Wahrheit.
Die Wahrheit, genau. Ja,
genau.
Die Wahrheit.
Und der ist auch, er arbeitet an der Donau-Universität Krems für die Cochrane-Zweigstelle. Macht dort irgendwie wissenschaftlicher Mitarbeiter, wo es irgendwie so um evidenzbasierte Medizin geht und so weiter. Medizinjournalismus, und der hat mit einem anderen Medizinjournalisten und einem anderen aus dieser Cochrane-Sache, haben die ein Buch geschrieben, das heißt 100 Medizinmythen.
Oh cool.
Das kam jetzt gerade vor kurzem raus, wo halt genau das ist, weil das hier irgendwie gibt es ein wirksames Mittel gegen Zellulitis, Bluthochdruck, kann Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln Arthrose entgegenwirken, erhöht die Aufnahme von Kupfer das Alzheimer-Risiko, ist der Nutzen von Impfungen größer als der mögliche Schaden, senkt eine mediterrane Ernährungsweise das irgendwas Risiko, schützt Rotwein besser vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Weißwein. Also diese ganzen Mythen, wo du es ausgezählt hast, haben die halt da 100 Stück genommen, haben die kurz erklärt, haben eingeschätzt eben Beweislage unzureichend, niedrig, mittel oder hoch, haben zu jedem Thema wissenschaftliche Literatur angegeben, wo man das genau nachlesen kann. Ist halt wirklich ein tolles, schönes Buch, wo man halt diese ganzen Mythen kurz und knapp erklärt bekommt, ob es stimmt oder nicht. Und wer Lust hat, kann nochmal exakt in der wissenschaftlichen Literatur nachlesen, ob es so ist oder nicht.
Was ich da gerade sehe, vom Verein für Konsumenteninformation?
Richtig, das Buch heißt 100 Medizinmythen und ist vom Verein für Konsumenteninformation, also von diesem Medizintransparent.at-Projekt, auch online dann diese ganzen Geschichten aufmachen. Also ist wirklich ein schönes Buch, kann ich empfehlen. das kam jetzt irgendwie vor letzte Woche, vor zwei Wochen oder sowas, also das kam vor kurzem raus, darum dachte ich, dass vielleicht irgendwie da das irgendwie so ein Zeitjournalist in die Hände gekriegt hat.
Also es kann natürlich sein, dass, das, ja, dann, dass der da abgeschrieben hat. Ja. Ja, die haben ja da doch auch in der Zeit, also da gab es dann auch noch ein Interview mit Gerd Gigerenzer. Der ja auch sehr aktiv ist im Aufklären, wie mit Statistik entweder gemogelt wird oder wie wir Statistik halt missverstehen, weil unser Gehirn nicht in der Lage ist, Verhältnisse intuitiv korrekt zu bestimmen. Also Verhältnisse zueinander.
Das ist ja, das unser Hirn ist halt, arbeitet halt nicht statistisch.
Ja, genau.
Das ist das Problem bei vielen. Und da passt wunderbar die letzte Geschichte, wenn es nämlich um Dinge geht, die man sich vorstellt, aber nicht so sind, wie sie sind, oder auch um Mythen oder medizinische Mythen. Es wird nämlich wieder mal das goldene Brett verliehen.
Sehr gut.
Du kennst es wahrscheinlich.
Ja.
Das ist ein Preis, der wird, so ein Satirepreis, der von der österreichischen Gesellschaft für kritisches Denken. Es ist so eine Partnerverein oder Lokalgruppe der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, GWOP. Und die haben, glaube ich, seit 2011 verleihen die das goldene Brett, also das goldene Brett vorm Kopf, heißt das offiziell. Ist halt so ein Negativpreis, ein Satirepreis für den jeweils größten esoterischen, pseudowissenschaftlichen Unfug des Jahres. Er hat irgendwie, Erich von Däniken, glaube ich, hat letztes Jahr ist für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Die Homöopathen ohne Grenzen haben den Preis bekommen. Dann, wer hat es noch bekommen? Dieser komische österreichische Radioredakteur, der irgendwie den Film über Lichtnahrung gemacht hat. Harald Wallach, dieser Homöopathie-Professor an der Hogwarts-Uni in Oder.
Frankfurt an der Oder,
genau. Ja. Wer war noch? Rüdiger Dahlke, auch so ein medizinischer Pseudo.
Na, und dieser Typ mit seiner Lichtnahrung, oder hattest du den gerade schon gesagt?
Ich kann das nachher verlinken. Du kannst auf der Homepage, kann man nominieren. Bis 14. November kannst du halt irgendwie, Xavier Naidoo ist da schon 20 Mal nominiert mittlerweile dort. Also, du kannst da irgendwie Leute nominieren aus dem deutschsprachigen Raum, von denen du denkst, dass sie halt zu den größten, den Preis für den größten Unfug des Jahres verdient haben.
Ja.
Und dann gibt's eine Jury, aus durchaus kompetenten Leuten, die dann da sich drei Finalisten aussuchen und die werden dann am 26. November in Wien bei so einer großen Event präsentiert. Das war schon mal dort. Das ist immer recht lustig. Du hast dann quasi für jeden Preisträger einen prominenten Laudator. In diesem Jahr sind glaube ich, Alexa Waschkau vom Hoaxilla-Podcast.
Mhm.
Dann ist Martin Moder, das ist der europäische Meister im Science Slam, auch ein Biogenetiker oder sowas, Genetiker, ein ziemlich lustiger Mensch. Und Florian Schäuber, ein Kabarettist aus Österreich, ist da. Und wer ist noch da? Ja, einen dritten habe ich vergessen. Auch auf jeden Fall, gibt's halt immer so ein lustiges Programm zwischendurch, und wer in Wien ist zu der Zeit, ist, Eintritt ist kostenlos und es macht immer recht viel Spaß, da hinzugehen und sich das anzugucken. Und was auch oft ist, also du bekommen auch die Nominierten, also die diversen Esoteriker, Pseudowissenschaftler, werden auch immer eingeladen. Die dürfen dann, es kommt quasi immer zuerst die Laudation vom Laudatio, vom, über den, warum das nominiert worden ist, dieser Preis. Diese Idee oder was auch immer. Und dann darf der oder die Nominierte davon auch nochmal sprechen.
Mhm.
Und es haben überraschend viele sind da auch gekommen. Also ich erinnere mich, wo irgendwie letztes Mal war irgendwie eine Vertreterin von den Homöopathen dann dort und hat dann halt irgendwie nochmal gesprochen und den Preis entgegengenommen. Also es ist immer ganz, ganz interessant zu sehen, wie die Leute dass sich
rausreden.
Ja, nicht rausreden, aber wie die halt einfach darauf reagieren, ob die jetzt irgendwie so die beleidigte Leberwurst spielen oder halt probieren das Ganze irgendwie noch oder halt sich probieren das irgendwie sinnvoll zu begründen oder sowas. Also das ist immer recht interessant. Also da, ich weiß jetzt nicht, ich habe keine Ahnung, wer da jetzt von den Nominierten dieses Jahr erstmal wer nominiert wird und wer dann kommt, aber oft kommen sie und das ist dann wirklich ein recht interessanter Abend. Ich schaue gerade hier, wer nominiert worden ist. Die Bäckerei, der Mann, ah ja, richtig, dass die macht. Wenn der Granderwasser, das Amtsgericht München. Aha, warum das? Für eine einstweilige Verfügung gegen die Nennung des Energieerhaltungssatzes.
Was? Großartig!
Darüber schon ist ein Nick dabei. Ich weiß nicht, was das ist.
Das Amtsgericht München hat jetzt die Schwerkraft per Dekret abgeschafft. Sehr schön, endlich kein Übergewicht mehr.
Xavier Naidoo. Der Kopfverlag.
Ja gut, das sind ja die, aber Amtsgericht München, einstweilige Verfügung gegen die Nennung des Energieerhaltungssatzes, finde ich schon ziemlich super. Das ist doch mit Sicherheit...
Oh, Sloterdijk, dein Freund, der ist auch hier.
Sloterdijk, aber der hat wahrscheinlich, weil wieder mal keiner verstanden hat, was er eigentlich wollte.
Forderung nach Ersatz der Steuer durch Spenden, Behauptung, nur das falsche Ritual der Einnahme mache Stoffe zur Droge.
Da fand ich das mit München lustiger.
Detlef die Soest, ja, scharf, für die esoterische Erschließung der Bereiche Sexiness und Attraktivität, außergewöhnliche Faktenresistenz und die Bezeichnung Ionenarmband Body and Mind.
Ja, das sind die Dinger, die man auch immer im Flugzeug kaufen kann. Ne? Ja. Ja, aber mein Favorit ist eindeutig München. Also das ist,
die ist auch Favorit, dreimal hier nominiert schon, Barbara Steffens, Gesundheitsministerin von NRW. Macht Werbung für esoterische Pseudoheilverfahren, kämpft im Amt für Homöopathie, für ihren Einsatz gegen die medizinische Wissenschaft.
Die anscheinend auch. Die Frau finde ich wirklich gefährlich übrigens.
Ja, das ist das Problem, wenn man halt irgendwie in der Machtposition ist.
Ja.
Also das kann man sich da ewig lang durchscrollen durch die Leute, durch die Nominierungen. Also da ist jede Menge Daniel Trapp, also Impfgegner jede Menge sehe ich hier. Rosalinde Haller, das ist die Dings. Robert Betz, wer ist Robert Betz?
Keine Ahnung.
Der habe ich schon 5-mal gelesen. Udo Ulf Kotte.
Ja, Ulf Kotte kennt man ja.
Gekaute Journalisten. Daniel Greibig, den kennt man auch von Astro TV.
Kenne ich nicht.
Bert Hellinger, Ö3.
Aha. Ö3?
Achso, weil da ständig Horoskope kommen.
Achso, okay. Ja gut, das ist aber trivial. Nein, ich finde, also mein Favorit eindeutig das Amtsgericht München für eine einstweilige Verfügung gegen die Nennung des Energieerhaltungssatzes. Das ist... super. Das finde ich wirklich großartig.
Wie gesagt, bis 14. November kann jeder noch Nominierungen einreichen und dann wird entschieden auf 3 Finalisten und die werden dann am 26. November in Wien in der Urania vorgestellt. Also das meine Veranstaltungsempfehlung quasi für den November. Ich weiß nicht, ob ich schaffe, dorthin zu kommen, aber wenn ihr in der Gegend seid, wird das, glaube ich, auch live im Internet wieder übertragen wie letztes Jahr. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich da das Ganze anzuschauen.
Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.